Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die offensichtlich kein Interesse an Lamar Jackson hat, so wie 10.000 andere Franchises sich direkt positioniert haben und kein Interesse an Lamar Jackson haben. Aber dazu werden wir vermutlich später in der Folge noch kommen. Wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt natürlich, macht den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern Tobi ist heute auch wieder mit dabei. Moin Tobi!
Moin!
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho!
Hallo, hallo!
Und wer auch neu bei den Patreons dabei ist, ist der Olli. Herzlichen Dank, Olli, dass du uns subscribed hast bei Patreon. Und alle, die mindestens genauso cool sein wollen wie Olli, können das natürlich auch gerne tun. Ihr kennt das Spielchen. Das dazu ganz, ganz herzlich Dankeschön, Olli. Und ein neuer Patreon und wir sind tatsächlich wieder zu dritt unterwegs. Eine seltene Situation in diesem Jahr und auch nächste Woche wird es vermutlich kein Podcast zu dritt geben aufgrund von verschiedenen Sachen, aber auch dazu später nochmal mehr. So, wir sind in der Offseason, stehen zwar nicht mehr so weit von der Free Agency entfernt, aber wir haben ja noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Wir werden diese Woche oder jetzt gleich über die News sprechen und dann über das Quarterback-Karussell in der NFL und dann das natürlich als Übergang nehmen, um über Tua zu sprechen. Und wie wir Tua gesehen haben diese Saison, sollten wir Tua behalten, sollten wir ihn abgeben. Whatsoever, darüber werden wir definitiv sprechen und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns Feedback gebt auf allen möglichen Plattformen. Das geht offensichtlich jetzt auch bei Spotify. Habe ich festgestellt, da werde ich vielleicht auch so ein paar Fragen einfach mal raushauen, die ihr dann beantworten könnt. News, da würde ich eigentlich fast sagen, Tobi, mit welchen News fangen wir an? Was hast du auf deinem Zettel stehen?
Als erstes, die Miami Dolphins werden am Donnerstag einen neuen Center verpflichten. Also neu in Anführungszeichen. Unser ehemaliger Spieler, eher auch ehemaliger Charger, Mike Pouncey, hat noch nicht offiziell seinen Rücktritt erklärt, spielt aber schon seit ein paar Jahren ja nicht mehr und wird am Donnerstag einen One-Day-Contract bei den Miami Dolphins unterschreiben, damit er am Donnerstagabend auch als Miami Dolphin offiziell seine NFL-Karriere an den Nagel hängen kann.
Das ist sehr schön. Finde ich, ist immer wieder eine schöne Geste. Und ich meine, der Herr Pouncey hat es sich ja auch mehr oder weniger verdient. Es war aus den guten Zeiten, als wir eine O-Line hatten. Wenn man mal überlegt, was wir damals wirklich für eine O-Line hatten mit Pouncey aus Center. Das war schön. Aber ja, es nützt nichts. Wann wird es bei Cameron Wake soweit sein? Das ist die Frage, die ich mir eigentlich schon die ganze Zeit gestellt habe.
Was ich darüber gehört habe, das ist aber nur auch schon ein paar Monate her, ist die Tatsache, dass er noch nicht so weit ist, um offiziell zu retiren. Ich weiß nicht, ob er sich noch Hoffnung macht, irgendwo dann mal irgendwie wieder eine Rolle in der NFL zu spielen oder was da so gerade seine Beweggründe sind. Es liegt wohl in erster Linie an ihm. Nicht, dass die Franchise nicht wollte, sondern dass er noch nicht die Karriere beenden will, offiziell. Warum auch immer.
Dann möchte ich hier als Namen auch nochmal John Denny in den Raum werfen, der es ja mindestens genauso verdient hätte, ne?
Ja, aber auch der hat, glaube ich, mit dem Thema Footballspielen noch nicht komplett abgeschlossen.
Ja, wobei ich das bei Denny auch noch mehr verstehen kann jetzt als bei Cameron Wake. Also, ja, aber gut, jedem das, wie er es gerne möchte. Aber ja, das heißt, wir haben einen bald retireden Pouncey. Aber ja, wie gesagt, ich finde es eine schöne Geste. Was haben wir noch?
Dann treten wir so langsam in die Phase ein, die mit dem neuen Liga-Jahr zusammenhängt, was ich glaube, genau in einer Woche um 22 Uhr beginnt. Bis dahin müssen ja die 32 Franchises unter den Cap-Space kommen. Da haben die Miami Dolphins reagiert und einige Moves getätigt. um es mal so zu sagen. Also sie haben von ihrem Cap Minus, was bei, ich glaube 17, irgendwas Millionen stand, haben sie als erstes angekündigt, das ist jetzt mehr oder weniger offiziell bestätigt, das ging bei den Beatwritern durch, dass Byron Jones von den Miami Dolphins eine June 1st Designation bekommt. Das heißt, dass er am 1. Juni entlassen wird, weil das am meisten Cap einspart. Und es war eine zwangsläufige Geschichte, dass die Miami Dolphins das wahrscheinlich tun würden, ganz und allein und ergreifend, weil Byron Jones hat ja in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt, dass er chronische Schmerzen hat und wahrscheinlich retiren wird in der Hinsicht. Und die Miami Dolphins hatten ja ohnehin wahrscheinlich damit spekuliert, dass sie ihn mit einer June 1st Designation belegen und dann dieses Jahr 13,6 Millionen Dollar an Cap-Hit einsparen.
Eine Frage dazu, die auch bei den Patriots gestellt wurde. Wenn jetzt ein Spieler einfach retired, also Byron Jones, wenn er jetzt einfach gesagt hätte, ich retire, was wäre dann mit dem Capspace passiert?
Oder das hängt in erster Linie davon ab, wann er offiziell bei der Liga sein Retirement beantragt, quasi. Also wenn er das Stand morgen machen würde, würden die Miami Dolphins keine Möglichkeit haben, eine June 1st Designation zu kriegen, dann würde das so gehandhabt, wie wenn sie ihn normal cutten würden. Sie würden aber über die Vertragslaufzeit die Rechte an ihm behalten. Das heißt, wenn Byron Jones nächstes Jahr sagt, och, jetzt geht's wieder, ich kann doch spielen, dann müsste er bei den Miami Dolphins wieder auf der Matte stehen. Und wenn er woanders spielen wollte, dann müsste sich die Franchise erstmal mit den Dolphins einigen. Bei Andrew Luck war das damals zum Beispiel, der hat ja auch bei den Colts retired. Und wenn der jetzt gesagt hätte, 2-3 Jahre später, ach, ich kann wieder Football spielen, ich will jetzt, keine Ahnung, bei Carolina anfangen, dann hätten sich die Panthers erstmal mit den Colts auseinandersetzen müssen. Die Rechte würden sie behalten. Bei Rob Gronkowski war das auch so. Also der hat ja erst bei den Patriots, glaube ich, retired, ist dann zu den Buccaneers gegangen und die mussten sich dann miteinander auseinandersetzen.
Okay. Das hieße zum Beispiel, wenn jetzt Tua sagt, er retired, wäre wegen seinen Verletzungen, dann hätten die Dolphins ganz normal das Dead Cap von Tua dieses Jahr und dann würde aber quasi bis zum Ende seines Rookie-Deals hätten die Dolphins die Rechte.
Genau, richtig. Wobei ich jetzt überfragt bin in dem speziellen Fall, wäre, ob sie dann auch eine 50-Option ziehen könnten.
Ja, gut, das weiß ich nicht. Das wäre ja sowieso nur bis irgendwie bis zum 1. Mai oder so, ne?
Ja, genau, richtig. Aber könnten sie ja tun, wenn er morgen sagt, ja, kein Bock mehr, will nicht mehr, könnten sie das ja tun. Aber das weiß ich nicht, wie das mit dem Retirement dann da gehandhabt wird. Das kann ich dir nicht sagen.
Ja gut, ich meine, im Prinzip kann Tour dann sagen, passt, ja, kriege ich halt noch ein Jahr irgendwie 22 Millionen oder was die 50 Option kostet.
Ja.
Wieder was gelernt. Cool, ja. So haben wir dann zumindest nochmal auch darüber gesprochen, was passiert, wenn Spieler einfach retiren, aber laufende Verträge haben.
Das Problem jetzt gerade bei Byron Jones, um mal wieder den Bogen zu spannen, ist, dieses eingesparte Cap, was Byron Jones vor sich her oder mit sich rumträgt und was die Miami Dolphins einsparen, sparen sie natürlich auch erst Stand 1. Juni ein. Das heißt, für das neue Liga-Jahr bringt das bei Byron Jones nichts. Man kann also davon ausgehen, dass die Miami Dolphins planen, entweder dieses massive Mehr an Cap-Space, was sie dann bekommen, entweder ab Juni in andere Spieler zu investieren. Die Möglichkeit hätten sie ja. Oder dass sie planen, das Geld nicht auszugeben und dann fürs nächste Jahr mit rüberzunehmen, zum Beispiel. Dass die Möglichkeit besteht. Aber rundum Nachdraft, vor der Saison, Preseason, könnte man davon ausgehen, dass vielleicht der ein oder andere Trade von den Dolphins noch forciert werden könnte, wenn sie dann mit 13,6 Millionen oder was ich eben gesagt habe, mehr dann handlungsfähig blieben. Das immer für den Hinterkopf.
Okay. Aktuell stehen die Dolphins bei minus 14 Millionen, wenn ich das richtig weiß.
Ich kann es dir auch momentan auf den Dollar genau sagen, wenn euch das interessiert. Durch andere Moves, die sie schon gemacht haben, stehen wir momentan. Quelle ist Over the Cap. Man kann auch bei Spotrac gucken, das ändert sich nicht viel. Bei minus 15,377 Millionen Dollar.
Bei Spotrac hat es schon bei 14,2.
Ja, das hat mit anderen News zu tun. Bei Spotrac, und da sind wir bei der nächsten Neuigkeit, wird der neue Vertrag von Elijah Campbell noch nicht mit drin sein. Weil Elijah Campbell, der bei den Miami Dolphins Free Agent war, ich glaube Restricted Free Agent, meine ich, da wurde dann die Restriction gezogen von den Miami Dolphins und Elijah Campbell hat jetzt einen neuen Einjahresvertrag bei den Dolphins bekommen, der eben über diese 1,01 Millionen besteht, wo sich Spotrac und Over the Cap unterscheiden. Da scheint Over the Cap das schon drin zu haben und Spotrac noch nicht.
Okay.
In der Berechnung.
Das kann durchaus sein.
Ja, ne, ich habe das gerade gemerkt, als du die Zahlen gesagt hast, das ist ja genau die Summe, die das beinhaltet, wo sich die beiden Seiten unterscheiden.
Verrückt. Ja, da haben wir das zumindest schon mal so weit geklärt. Aber dann haben wir ja noch einen ordentlichen Batzen zu tun, wa?
Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Was die Dolphins schon getan haben, was man aber auch hätte erwarten können und hätte erwarten müssen. Sie haben sich von Tight End Seven Carter getrennt. Der hat keine große Rolle in der letzten abgelaufenen Saison gespielt bei den Dolphins, hatte aber einen Cap-Hit für dieses Jahr von knapp 2,5 Millionen Dollar ohne Dead Cap. Also das ist so der erste erwartbare Move, wenn man Cap einsparen will, dass man sich die Leute anguckt, die kein Dead Cap haben und man sich die Frage stellt, braucht man die oder kann man die einfach so, ohne dass es da Dead Cap gäbe, sich von denen trennen. Deswegen, also ich hatte das schwer erwartet, dass das kommt.
Ja, ansonsten,
anderes Beispiel, wenn wir den Bogen mal weiterspannen, Kian Crossen, Cap-Hit von 2023 von 3,155 Millionen, ohne Dead Cap, was auftreten würde, den wird man in den nächsten Tagen auch entlassen. Davon ist schwer auszugehen.
Ja, das habe ich hier schon gemacht und ich habe jetzt einfach mal Emmanuel Ogbah weggetradet. Ja. Was zusätzlich 11,2 Millionen spart. Und dann haben wir zumindest schon mal fast das Ziel erreicht.
Ja, man kann da, das haben die Saints dieses Jahr in den letzten Jahren vorgemacht, man kann da noch die dicken Verträge von Tyreek Hill oder Bradley Chubb oder Armstead restructuren, das heißt garantiertes Geld umschreiben lassen in zum Beispiel Signing-Bonus, der dann auf die Vertragslaufzeit aufgeteilt wird. Das spart dieses Jahr viel, aber man muss es dann natürlich in den Folgejahren draufzahlen. Also das ist nur für dieses Jahr. Irgendwann holt's dich ein.
Ich befürchte, dass wir bei Bradley Chubb das machen. Aber ich will es nicht. Also das macht's halt für später dann noch schwieriger zu agieren. Und Das sollten wir eigentlich nicht tun, würde ich sagen. Also weiß ich nicht. So ist zumindest meine Dafürhalten. Ich weiß nicht, Micho, wie siehst du das? Restructuren von...
Ja, da stößt du genau das Horn von mir. Ich meine, wir sind ja unterschiedlicher Meinung, was das Thema All-In oder sowas angeht. Aber Tatsache ist, wir haben jetzt relativ viel Geld ausgegeben. Das ist auch okay so. Und das Fenster ist jetzt erstmal kurzfristig da, solange Tua auch noch auf dem Rookie-Vertrag ist. Da können wir das voll ausnutzen. Wenn wir den Restructuren, kommen wir später wieder in die Cap-Hölle. Und das größte Problem ist dann, wenn Tua es halt eben nicht ist. Dann haben wir Probleme, andere Spieler zu bezahlen, einen soliden Kader beisammen zu halten, um einem neuen Rookie-Quarterback oder sonst irgendwas was zu ermöglichen. Wenn wir was reißen wollen, ist es meiner Meinung nach, wenn ich mir die Cap-Situation angucke und den Kader angucke, maximal noch die nächsten beiden Jahre wäre unser Fenster offen mit der Situation. Restructuren wir das Ganze? Glaube ich nicht, dass wir unser Fenster wirklich verlängern. Stattdessen würden wir eher nach hinten raus, würde es länger dauern, bis wir ein neues Fenster aufmachen könnten. Wäre meine Meinung.
Tobi?
Da gehen von meiner Seite Props aus an Brandon Shaw, der als Senior Analyst und quasi linke Hand von Chris Greer bei uns für diese Verträge zuständig ist. Aus dem Vertrag von Bradley Chubb würden wir in den nächsten Jahren relativ in Anführungszeichen kostengünstig rauskommen. Das heißt, wenn wir ihn nach dieser Saison entlassen, also ein ganz normaler Cut vor der 2024er Saison, würden wir 15,1 Millionen einsparen und das geht dann von Jahr zu Jahr hoch. Also das ist okay, da muss man dann in den sauren Apfel beißen, aber wir würden jede Menge einsparen. Die Gefahr sehe ich jetzt gerade beim Beispiel von Bradley Chubb nicht so, wenn er jetzt nicht überzeugt. Da haben wir schon mit etwas Augenmaß den Vertrag übernommen.
Schauen wir mal, wie. Also gut, er ist halt ich sag mal, bis 2024 auf jeden Fall gebunden. So sehe ich das zumindest. Wenn wir dann restructuren, müsste man sich das Ganze nochmal anschauen, aber ja, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Zur Deadline hin, gerade wenn man sich den Cap-Tracker bei Sportrack zum Beispiel allgemein anguckt. Da sind ja nicht nur die Dolphins mit jetzt 14, 15 Millionen, sondern, ja gut, die Steelers haben 320.000, Panthers 1,5 Millionen. Dann sind auch noch hier die Browns, Ravens, alle im Minus. Aber wenn ich dann zu den Chargers gucke, minus 20, Saints minus 24 und die Buccaneers minus 48 Millionen, das sind dann schon mal andere Hausnummern, mit denen diese Teams dann irgendwie umgehen müssen. Aber das ist nicht mein Problem.
Das stimmt. Wir haben auf der anderen Seite das, was wir sonst in den Jahren nicht so hatten, natürlich in der Free Agency in diesem Jahr zwei Franchises auf dem Markt, die alles in Grund und Boden kaufen können, wenn sie wollen.
Ja gut, aber ich meine, das war bei uns nicht anders, wo wir so viel Space hatten.
Es ist schon krass, dass der erste im Cap Space Ranking so nur mehr als doppelt so viel hat wie der dritte. Also das ist schon, da können die Bears schon einiges tun, wenn sie wollen.
Wir haben halt eine schlechte Free Agency erwischt.
Ja, das stimmt allerdings. Aber einige Moves sind ja für die noch drin. Die können ja auch.
Genau, schauen wir mal. Reißen. Was haben wir noch an News?
Ja, also wenn wir jetzt von den Verträgen her ausgehen und wenn wir die Nummer mit Mike Pouncey haben, dann war's das im Großen und Ganzen eigentlich. Den Gossip haben Micha und ich ja letzte Woche schon abgearbeitet.
Ich hörte davon.
Ja, muss sein.
Wow. Aber da hat sich nichts getan, Tobi.
Jetzt. Naja, das Kind von Andrew Van Ginkel ist schon auf der Welt und Jay Cutler gibt Ruhe und alle anderen sind quasi in den Ferien oder so. Also da passiert jetzt vor der Free Agency nicht mehr so viel.
Ja, das ist ja fast tragisch.
Ja, also es war Combine, da hatten wir auch drüber geredet. Alle reden über alles und alle reden mit jedem und jedes und Gerüchte gibt's ohne Ende und die Miami Dolphins verpflichten 13 Running Backs für jeweils 15 Millionen im Jahr und sowas alles, aber ansonsten ja, ne, nett.
Ja, ich find's ja eh witzig, dass bei den Dolphins wieder Quarterbacks im Gespräch sind, vor allem Brady, der eigentlich retired hat offiziell, aber ja, man kann's nicht verhindern. Thema Combine. Jeder, der mal so ein bisschen so eine kleine krasses Geschichte hören will oder sich anschauen will, der O-Liner Andrew Voorhees, oder Voorhees, whatsoever, hat sich bei dem, ich glaube, es war der Three-Cone-Drill, aber ich bin mir nicht sicher, das Kreuzband gerissen. Hat am nächsten Tag aber noch beim Benchpress mitgemacht und hat einfach die meisten Benchpress gedrückt, 38 mal 100 Kilo oder 120 Kilo, 100 Kilo sonst, glaube ich, hat er in die Luft bewegt. Auch eine coole Geschichte, anstatt einfach zu sagen, ja, okay, bin verletzt, schön mit Öl. Hat sie einfach gemacht, okay, aber eine Handelstange nach oben drücken geht immer noch. Coole Geschichte. Und ja, allgemein gab es so ein paar Probleme mit einer Uhr beim Combine, die für ein paar komische Zeiten gesorgt hat. Die Liner waren dieses Jahr sehr, sehr schnell unterwegs. Aber ja, insgesamt, Combine ist halt Combine. Ne? Also man kann halt seine Infos, die man hat, durch den Combine erweitern und vielleicht sie nutzen, um gewisse Sachen zu verfestigen, ob man wirklich die Athletik, die man auf Tape gesehen hat, ob der Combine das bestätigt oder nicht, oder ob man was übersehen hat oder nicht. Aber allgemein erzählt der Combine uns nichts Neues über Spieler. Also, die trainieren dafür und ja, also da ist jetzt nichts, wo man auf einmal sagt, oh mein Gott, das wäre nie im Leben möglich gewesen.
Ja, und wenn man nicht an illegalen Autorennen teilnimmt und dabei dann Leute zu Tode kommen, dann stimmt das wohl.
Ja gut, das
ist ein tragischer Fall, ja.
Genau, müssen wir, aber das ist wieder noch ein ganz anderes Thema. Aber ja, Draft, also es ist ja eigentlich Draft-Season schon lange und ja, dies ja natürlich auch wieder mit unserem Fanclub-Mock-Draft, da habe ich schon wieder Bock drauf. Ja, Tobi, wie sehr hast du schon mit unserem Owner geschimpft, dass du nicht picken darfst, weil er getempert hat?
Ja, mit Herrn Ross ist, glaube ich, mit dem ist da nicht mehr zu reden. Also das ist schon schlimm. Ich habe mir überlegt, beim Fanclub Mock Draft, wir klinken uns da ein und wir sagen dann, was wir gemacht hätten, weil der Pick ist ja quasi nicht existent, aber er ist ja doch da.
Ja, schauen wir mal, wie das wird oder was das wird.
Ja.
Ja. Aber nichtsdestotrotz. So, gibt's sonst, also sonst gab's keine News mehr, oder?
Nö.
Nö. Gut. Dann haben wir noch so ein bisschen News hinsichtlich des Dolphins Drives selber. Ihr habt gemerkt, dass wir jetzt ich glaube, seit Januar jetzt das erste Mal wieder zu dritt aufnehmen und das zwischendurch aus so ein, zwei Wochen einfach zeitlich aus gesundheitlichen Gründen und zeitlich einfach aus Dienstreisegründen oder aus Schichtgründen einfach der Dolphins Drive ab und zu mal ausgefallen ist oder halt nur mit zwei Leuten oder. So in der nächsten Woche wird es vermutlich nur Einzelaufnahmen, wenn überhaupt, geben, aber es wird irgendwas geben. Das sage ich jetzt einfach so, und wenn ich halt selber alleine was aufnehme, dafür haben wir auch schon gesprochen vor der Aufnahme. Aber uns fällt das so langsam, also ich will nicht sagen auf die Füße, aber es ist halt jetzt so langsam nach Corona, alles wird so ein bisschen belebter, bei mir besonders. Ihr habt es gemerkt, ich war dieses Jahr nicht so häufig hier. Dementsprechend suchen wir quasi Verstärkung. Also wir sind jetzt nicht festgelegt, wir würden einfach unser Team ganz gerne erweitern, weil wir sagen, hey, wir sind zu dritt und ich glaube, wir sind mit Abstand irgendwie die kleinste Gruppe im Kreise der Fan-Podcasts, wenn ich manchmal höre, dass manche so eine Redaktion haben von 15 Leuten oder whatsoever. Dementsprechend haben wir überlegt, okay, wir würden auch ganz gerne einfach unser Team vergrößern und vielleicht auch tatsächlich einfach so ein bisschen mehr in Social Media machen zum Beispiel. Also wer da Bock drauf hätte oder halt einfach auch hier zum Mitpodcasten, vielleicht auch einen Podcast danach noch bearbeiten kann, schneiden kann, wäre das natürlich auch von Vorteil. Oder wer halt einfach mal das Podcasten ausprobieren möchte, also wir sagen ja auch immer, ihr könnt gerne als Gast oder als Gästin einfach mal vorbeikommen und so will man es tatsächlich auch machen. Also wir würden jetzt nicht sagen, hey, wir nehmen jeden, der kommt, sondern das muss halt einfach auch so passen und würden dann halt einfach auch mal so ein paar Probeaufnahmen machen und so weiter und so fort. Und ja, schreibt einfach Tobi, Michi oder mir oder auf Twitter irgendwo, schreibt uns einfach an und dann schauen wir einfach mal, was ihr euch vorstellt, was wir uns vorstellen. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen was gesagt. Ihr kennt den Dolphins Drive. Ich meine, wir werden dieses Jahr 4 Jahre alt. Holy shit. Nach 4 Jahren zu dritt, ist so ein bisschen Zuwachs vielleicht nicht verkehrt. Und genau, das ist das, was wir noch an News vom Dolphins Drive haben. Und ja, das wollte ich loswerden. Ich weiß nicht, Tobi, Micho, ihr könnt natürlich auch noch was dazu sagen, wenn ich jetzt was Fundamentales vergessen habe.
Ja, würde ich ganz gerne. Also es ist tatsächlich so, du hast es gerade eben deutlich gesagt, wir brauchen Unterstützung auch zum Podcast, auch zum Ganzen drumherum. Und ist vollkommen klar, das ist ein Hobby, das ist nichts, wo man irgendwie Fame abgreifen kann oder irgendwann mal viel Kohle mitverdient oder sowas. Um sowas geht's hier auch gar nicht. Ich habe schon mal gesagt, ich finde halt, dass unsere Franchise tatsächlich da was Vernünftiges verdient hat in dem Bereich. Und jeder, der das genauso sieht, ist tatsächlich herzlich willkommen. Das kann sein, dass ihr glühende Miami Dolphins Fans seid. Das kann sein, dass ihr alles, was die Franchise macht, im Moment kritisch seht. Hauptsache, ihr beschäftigt euch mit der Thematik und habt Lust, alles, was drumherum auch zu machen ist, außer dem reinen Reden, tatsächlich auch mitzugestalten.
Wunderbar. Tobi, möchtest du noch was ergänzen oder?
Nö. Wer sich freiwillig auch live mein Gelaber anhört, dem sei schon mal vorab Dank.
Ja, aber Tobi lernt auch noch die Technik, dann haben wir auch alles zusammen. Ja. Er weigert sich auch seit 4 Jahren. Das
ja, wahrlich.
Können wir auch nicht weiter so stehen lassen. Aber ja, wenn ihr Bock habt oder sagt, hey, euer quasi non-existenter Social-Media-Auftritt, den solltet ihr auf alle Plattformen erweitern. Also ich denke, wir sind dafür vieles offen, aber was neue Ideen und genau, alles.
Wir sind noch gar nicht auf TikTok, ne?
Was?
Wir sind noch gar nicht auf TikTok.
Wir sind noch nicht auf TikTok. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, muss ich sagen. Ja, sowas oder Instagram oder halt so grundsätzliche Grafiken raushauen und die für den vor allem deutschen Markt natürlich zur Verfügung stellen. Oder. Also ich denke, wir sind da alle sehr, sehr offen für neue Ideen. Der Kern ist sicherlich der Podcast. Alles drumherum ist Zusatz. Und ja, wenn ihr Bock habt, irgendwie was zu tun oder zu lassen, meldet euch einfach. Gut. Das sei dazu gesagt. Nicht ganz 4 Jahre ist unser Quarterback bei uns. Ja. Was für eine Überleitung. Und da die Kollegen ja letzte Woche ohne mich über die Offense gesprochen haben und das sehr, sehr gut getan haben, sprechen wir diese Woche über Tua Tagovailoa. Oder, Micho, wolltest du erst über das Quarterback-Karussell sprechen?
Hatte ich das zuerst verstanden, aber wir können es jetzt gerne auch andersrum machen. Warte, Nico, du bist der Anker. Du entscheidest.
Aber okay, wir machen erst das Quarterback-Karussell, weil
wir hinterher sagen können, warum wir die ganzen Leute alle nicht brauchen.
Na, das gar nicht, aber das Quarterback-Karussell ist ja quasi sowas wie das Roundup. Und das kommt ja auch immer vor dem eigentlichen Thema. Ja, ich bin manchmal schon ein ziemliches Brain, ne?
Superbrain.
Richtiger Superbrain-Kandidat. Ja, das Quarterback-Karussell beginnt sich zu drehen. Und ich glaube, der erste Stein, der gefallen war, ist der 4-Jahres-Vertrag über 150 Millionen US-Dollar von Derek Carr bei den New Orleans Saints, wenn ich richtig informiert bin, Tobi.
Das ist richtig, er geht zu den New Orleans Saints. Er war ja auch bei anderen Franchises im Gespräch, aber er hat sich dann letzten Endes für die New Orleans Saints entschieden, ja.
Ja, ich habe vorhin vorgelesen, die New Orleans Saints haben auch noch wieder massiv jetzt Minus, vor allem, weil der Cap-Hit auch nur 7,2 Millionen dieses Jahr sind. Und in den nächsten Jahren halt massiv wird. Wobei der Dead Cap ja erträglich ist, wenn man das vergleicht. 2025 und 2026. Ich denke nicht, dass Derek Carr dann noch Quarterback sein wird. Bei dem Cap-Hit, den die Saints dann haben werden. Aber Micho, wie siehst du den Move allgemein? Wenn man jetzt so ein bisschen von den Zahlen, wenn Tobi gleich möchte, kann er dazu natürlich gerne noch was ergänzen. Aber Micho, sportlich, der Move von Derek Carr zu den Saints.
Also grundsätzlich halte ich Derek Carr für einen unterschätzten Quarterback. Ich bin ja immer ein Fan davon zu sagen, von wegen einem Quarterback, der solide ein Scheme umsetzen kann, ist viel, viel wert. Vielleicht viel mehr sogar, als manchmal so denkt, oder wenn man an so manchen Superstar denkt. Und Derek Carr kann sogar noch ein bisschen mehr, meiner Meinung nach. Er ist im derzeitigen Quarterback-Ranking wäre für mich irgendwo um die Top 10, tatsächlich. Klar, Tagesform eigentlich, da gibt es viele, die irgendwie um die Top 10 rum sein können. Das heißt, ich habe eine Top 10-Range, die geht wahrscheinlich von 7 bis 17 oder so. Also in dem Bereich bewegt er sich einfach je nach Tagesform. Der einiges kann. Was ich halt recht spannend finde, ist bei den Saints. Man muss ganz klar sagen, die NFC South mit den Bucks, den Panthers und den Falcons wird in der Beziehung relativ spannend. Ich glaube, dass die Saints gedacht haben, okay, wir holen uns jetzt mit Derek Carr einen Quarterback, damit wir die Nummer 1 in der Division sind. Denn die Bucks werden jetzt unter ferner Liefen sein. Die brechen gerade auseinander. Gerade was auch nicht nur was Tom Brady angeht, sondern auch so einige andere Positionen. So, ich finde aber, dass die, wenn ich das so bedenke, die Panthers und die Falcons, beide, also die Falcons brauchen vielleicht noch ein Jahr, man weiß nicht, ob Desmond Ridder der entscheidende Mann ist. Ich glaube nicht, dass sie bei zu Lamar Jackson greifen werden. Und ich lasse Lamar Jackson da jetzt auch mal grundsätzlich raus, auch bei den Panthers. Aber das sind halt Teams, die sind halt alle einen Quarterback davon entfernt, in den Playoffs zu sein. Und die Saints sind jetzt halt eben vorgeprescht, haben sich den Quarterback geholt, werden wahrscheinlich wieder so ein bisschen Capspace nach hinten dafür schichten müssen. Ich frage mich, wann die irgendwann mal wieder vernünftig ihr Team aufbauen können. Einfach, um zu gucken, dass sie in die Playoffs kommen und die NFC als vergleichsweise schlechte Conference im Moment, wenn man da in den Playoffs ist, kann das weit gehen. Und man hat oft genug gesehen, wozu so ein Run führen kann. Die Frage ist, schätzen die Saints ihren Kader realistisch sein? Ich glaube, dass sie ihn ein bisschen zu gut sehen. Aber der Move, Derek Carr zu sich zu holen, ist auf jeden Fall ein Move, der die Saints deutlich besser in meinen Augen macht.
Tobi, was meinst du dazu?
Sehe ich ähnlich, aber deutlich besser sehe ich sie jetzt nicht. Also ich sehe das so, dass der das Roster, den die Saints sich da zusammengebaut haben, sie sich offensichtlich ganz woanders sehen, als ich sie sehe. Was sein kann, ist, dass die NFC West sind, ne? In der sie momentan spielen, wie Micho das schon gesagt hat, sicherlich nicht so gut in der Spitze ist, dass sie da eine Möglichkeit haben, als Erster eventuell in die Playoffs einzuziehen. Aber für mich war es das damit dann auch schon. Also sie sind für mich jetzt kein Contender, den ich zutraue, mehr als ein Playoff-Spiel zu machen, auch mit Derek Carr nicht. Weil, Micho, das hast du ganz gut indirekt angedeutet, was Derek Carr neben dem Team der Saints fehlt, ist die Konstanz. Und das wird er auch in New Orleans nicht abschütteln können. Und ich kann mir nicht vorstellen, und ich weiß, ihr könnt mich dann in 9 Monaten dagegen irgendwas nageln, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit Derek Carr so viel besser wird.
Ja, vor allem, also dadurch, dass sie sich ja über Jahre hinweg jetzt einfach auch so selbst gegeißelt haben, wenn man das so sagen möchte, haben die kaum Spielraum und versuchen das jetzt krampfhaft immer zu verlängern, obwohl es da eigentlich keine Verlängerung gibt. Für mich gehört einfach bei den Saints, die müssten einfach mal einen klaren Cut machen. Wobei, vielleicht spielen sie jetzt ein Jahr gut oder 2 Jahre und dann das dritte Jahr sind sie richtig schlecht, haben den First Overall Pick und picken Arch Manning.
Ja.
Was denn?
Ja, der Arch Manning-Hype.
Du, ich bin schon seit Jahren auf diesem
Hype-Train. Seit Jahren schon drauf.
Ja? Ja.
Seit der Grundschule.
Quasi, ja. Aber Archie Manning hat ja bei den Saints gespielt. Dementsprechend, könnte ich mir schon vorstellen, wäre ziemlich witzig. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, sie können dann die Nummer 1 der NFC South werden. Das ist halt, ja, was ist das? Also in der Division bist du halt der Einäugige unter den Blinden, wenn du die gewinnst. So vom aktuellen Stand. Ja, man weiß ja nicht, ob da noch was passiert. Aber ja, come on. Also das ist halt, ich verstehe es nicht so ganz. Also ja, es ist schon, man kann sich eine Logik herleiten, aber die ist für mich doch arg weit weg, wenn ich ehrlich sein soll. Aber das dazu. Der nächste Quarterback, der gesigned wurde danach.
Also soll ich jetzt zu dem Contract von Derek Carr nichts mehr sagen?
Doch, das natürlich.
Ach so.
Ich dachte, das würdest. Ich wusste jetzt nicht, weil du nichts gesagt hattest, ob du nichts dazu sagen willst, aber natürlich darfst du gerne, sehr, sehr gerne sogar noch was dazu sagen.
Naja, also du hast ja schon angedeutet, dass der Cap-Hit in 2023 sehr moderat ist, mit 7,2 Millionen Dollar. Das geht dann natürlich schlagartig nach oben. Das heißt, 24, 35 Millionen, 2025, 45 Millionen und 2026, 55 Millionen. Und es geht nicht wirklich jemand ernsthaft davon aus, dass der 2026 noch Quarterback bei den Saints ist, die dann 44 Millionen Dollar einsparen könnten, dadurch, dass sie ihn entlassen. Also spätestens nach 2025 ist da Schluss. Also das wird auch Derek Carr wissen. Und das letzte Jahr ist sowieso ein Void Year, nur um durch Tricks das Ganze noch ein bisschen so zu verpacken, dass es auf die Summe kommt, die Derek Carr da haben wollte. Also es ist ein besserer 2 bis maximal 3 Jahresvertrag, den er da unterschrieben hat. Weil auch 2025, nach 2 Jahren, kommen die Saints mit 28,6 Millionen Ersparnis da aus dem Vertrag wieder raus. Also es ist quasi, wie du sagst, Rico, ist ein besserer 2-Jahres-Vertrag.
Ja, wobei, dann bleiben ja immer noch wie 14 Millionen oder sowas an Dead Cap übrig.
17,1.
Ja. Muss halt auch erstmal schlucken dann, ne?
Ja, gut, aber wenn du 28,6 Millionen einsparst, dann kannst du schon fast einen vernünftigen Quarterback mitholen. Fast.
Das ist wohl wahr. Gut, dann haben wir den.
Die Überleitung.
Wieso?
Weil sich das auch andere gedacht haben, dass sie einen vernünftigen Quarterback signen können oder re-signen können.
Ach so, ja, weil wir gehen das jetzt einfach mal zeitlich durch. Der nächste, der den Vertrag unterschrieben hatte, war Geno Smith. Einen 3-Jahres-Vertrag, der 75 Millionen schwer ist, aber 30 Millionen Incentives beinhaltet. Bin gespannt, wie die genaue Struktur aussieht, was die Incentives angeht. Aber ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Geschichte. Und ja, für mich ist das ein guter Vertrag tatsächlich, weil jetzt sind es, ich sag mal, selbst wenn der die Hälfte nachher kriegt an den Incentives, dann sind das 5 Millionen pro Jahr mehr und dann sind das 90 Millionen, dann sind das 30 Millionen pro Jahr und das finde ich für einen Quarter, also wenn Geno Smith jetzt einfach da weitermacht, wo er letzte Saison aufgehört hat, beziehungsweise nicht da genau aufhört, wo er aufgehört hat, sondern halt so ein bisschen so Mitte oder Anfang der Saison da weitermacht, dann ist das auf jeden Fall ein ein Signing, was es wert ist. Und was ja auch viel irgendwie immer so diskutiert wurde, es hindert die Seattle Seahawks nämlich nicht davon, eventuell an 5 einen Quarterback zu nehmen, was für die langfristige Entwicklung der Franchise sicherlich ein sehr, sehr interessanter Punkt ist. Micho, wie schätzt du die Situation bei den Seahawks ein?
Also ich bin der Meinung, Geno Smith hat eine gute Saison gespielt in seiner Karriere. Ja, das heißt gerne, das sind alles Sachen, wo er wohl stabil bleibt. Er ist in der zweiten Saisonhälfte abgefallen. Die Seahawks tun gut daran, zu sagen, von wegen, wir gucken uns noch anderweitig nach dem Quarterback-Markt um. Es ist aber klar, dass man einen Spieler, der so eine gute Saison hatte, nicht einfach gehen lassen kann. Der Vertrag ist gemäß der letzten Saison der Leistung angemessen. Du hast es gerade eben gesagt, es hindert sie nicht an 5 daran zu picken und das sollten sie auch tun, wenn es soweit ist. Allerdings bezweifle ich das. Sie werden die Saison an sich vorübergehen lassen und dann sehen, wie Geno Smith jetzt in der zweiten Saison quasi spielt, aber das Niveau halten kann, denn dann brauchen sie auch keinen Quarterback. Sie werden ihn wahrscheinlich dafür an 5, so wie ich die Seahawks kenne, runtertraden, da noch irgendwelche Skillplayer oder sowas dazu holen, damit Geno Smith da auch zeigen kann, was er kann. Und von daher ist das in meinen Augen ein guter Move und scheint eine Taktik zu sein, die für die Seahawks aufgehen kann. Unaufgeregt, wirklich unaufgeregt und trotzdem vorwärts gerichtet. Gefällt mir also auch.
Tobi, weißt du mehr zum Vertrag und wie findest du das Signing?
Nein, weiß ich nicht, weil ist halt einfach nur noch die Staffelung noch nicht raus. Ist okay. Er hatte sich verdient durch gute Leistungen. Und wie ihr schon sagt, also für die langfristige Perspektive der Seahawks wäre es wahrscheinlich cleverer, wenn sie sich kurz bis mittelfristig einen neuen Quarterback besorgen. Sie haben jetzt halt jemanden in der Hinterhand. Das heißt, der Druck ist raus, sie müssen nicht. Und sie werden gucken, wie sich das entwickelt, wie Micho schon sagt. Ich rechne nicht damit, dass sie nach oben gehen würden, sondern sie werden gucken, wie der Draft so fällt. Und wenn vor ihnen 4 Quarterbacks gehen, ist das halt so. Und dann können sie runtergehen. Sie werden sich alle Angebote anhören und dann werden sie entscheiden, was für sie mittelfristig das Beste ist. Mit Future Picks, die man einsammeln kann, ist es ja manchmal auch getan. Ne, wenn sie dann von fünf nach 10 runtergehen oder so, da kann man ja dann doch schon einiges einsammeln.
Ja, da bin ich gespannt, was Einsammeln angeht, dieses Jahr, wer oder wieder was. Oder ob es am Ende einfach so ist wie bei einem Draft, wo bei uns jeder gesagt hat, boah, die Dolphins oder die Chargers gehen auf jeden Fall hoch für einen Quarterback und am Ende passiert nichts. Ich bin tatsächlich gespannt. Also es kann richtig, richtig wild werden, aber es kann auch einfach ein richtiger Rohrkrepierer werden. Schauen wir einfach mal. Gut, das waren die ersten beiden. Dann gab es das nächste Signing und das war dann schon etwas größer. Und zwar war das ein 4-Jahres-Vertrag über 160 Millionen US-Dollar. Und zwar Daniel Jones bleibt bei den Giants. Tobi, der Vertrag an sich, hast du die Aufstellung schon gesehen?
Die habe ich schon gesehen, die habe ich jetzt auch gerade aufgemacht, die habe ich vor mir.
Magst du uns ein wenig, also, weil 40 Millionen pro Jahr für Daniel Jones halte ich für sehr, sehr viel.
Wenn man das in dem Durchschnitt sieht, dann ist das viel. Der Vertrag ist aber so aufgebaut, dass das erste Jahr relativ günstig ist, was den Cap-Hit angeht. Da verdient er nur 19 Millionen. Das Problem an der Sache ist Jahr 2, 2024. Da ist der Cap-Hit bei 45 Millionen und das Dead-Cap immer noch bei 63 Millionen. Also das heißt, falls Daniel Jones eine mittel- bis schlechtmäßige Saison spielt 2023, haben die Giants ihn 2 Jahre trotzdem an der Backe, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Dead Cap wirklich schlucken wollen. Also, es wird dann in 2025 ein bisschen besser, weil er da bei knapp 40 Millionen liegt. Da liegt er bei 39,5, bei 18 Millionen Dead Cap. Das heißt, sie würden knapp über 20, also 21,5 Millionen einsparen, wenn sie ihn da gehen ließen, aber sie haben ihn jetzt erstmal, sie haben sich 2 Jahre auf jeden Fall für ihn committed und das dritte Jahr wahrscheinlich, dass er das vierte Jahr kriegt, 2026, da würde er 56,5 Millionen verdienen, bei nur 9 Millionen Dead Cap ist es aus meiner Sicht quasi ausgeschlossen, dass er mehr als 3 Jahre kriegt. Das halte ich für unsinnig, dass die Giants nach 2025 oder vor 2026 sich überlegen, ja, ein Daniel Jones ist uns 56,5 Millionen Dollar wert. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Wer weiß. Was der, andere bis dahin verdienen.
Ne, mal gucken, was er für Entwicklungssprünge noch macht, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Was ich auch interessant finde, also es ist Base 160 Millionen, also die 4 Jahre 160 Millionen. Und er hat 70 Millionen Available Incentives, also 70 Millionen Incentives, die in dem Vertrag stehen, von denen er aber maximal 35 Millionen ausgezahlt bekommt. Das heißt, er hat quasi einen bunten Laden an Süßigkeiten und darf die Hälfte. Nach der Hälfte darf er dann nichts mehr von den Süßigkeiten essen, so ungefähr, wenn er 35 Millionen erreicht hat. Aber PFT hat dort, also Pro Football Talk, ich habe das jetzt gerade auf, wenn die das richtig durchgerechnet haben, würde er von den 35 Millionen, die er maximal ausbezahlt bekommen könnte, wenn er so spielt wie letztes Jahr, 12,25 Millionen, also nochmal 3,06 Millionen pro Jahr mehr verdienen.
Sollen wir das Fass aufmachen und dazu einen Satz sagen?
Darfst du gerne.
Die Incentives sind nämlich so aufgeteilt, dass es Incentives gibt, die LTE sind, likely to be earned, also an Bedingungen geknüpft, die er wahrscheinlich erfüllen wird. Und es gibt auch den anderen Fall, non-likely to be earned. Das sind dann, also dafür müsste er eine herausragende Saison spielen. Das ist eher unwahrscheinlich, dass er die bekommt.
Also ein likely wäre zum Beispiel 5 Passing-Touchdowns und unlikely wären 60.
Ja, sowas um den Dreh. Also diese Incentives, die likely to be earned sind, werden auch vor der Saison in den Cap-Hit mit eingerechnet. Diese Incentives, die non-likely to be earned sind, wenn sie sie trotzdem erreichen, muss die Franchise nachzahlen, in Anführungszeichen. Ja, das heißt, es wird dann im Nachhinein vom Cap abgezogen.
Oder eben, wenn die doch nicht geearnt würden, wird das Geld gut geschrieben, richtig?
Genau, richtig.
Ja, das ist alles, es sind ziemlich wilde Verträge irgendwie. Also kommen mir zumindest so vor.
Ja. Vertragswesen in der NFL ist sehr diffizil und man muss sich da echt autodidaktisch reinfuchsen und hat immer noch nicht alles gesehen. Das ist schwierig. Ja.
Tobi, danke erstmal für das Erklären dieses Vertrages. Wie siehst du das sportlich?
Also ich halte Daniel Jones für nicht so gut, wie es der Vertrag einen glauben macht. Also ich finde ihn etwas überbezahlt. Er darf mich gerne sportlich eines Besseren überzeugen. NFC-Quarterbacks können meinetwegen gerne zeigen, dass sie das Geld wert sind. Bei Daniel Jones glaube ich es noch weniger als bei Derek Carr, ehrlich gesagt.
Okay, Micho, wie ist denn deine Einschätzung und was sagst du zu dem Vertrag?
Also grundsätzlich weiß man ja, dass ich Daniel Jones eher gerne mag. Ich halte ihn tatsächlich auch für unterschätzt. Er ist jetzt kein absoluter Spitzenquarterback. Derek Carr ist in meinen Augen der bessere Quarterback. Aber ich halte ihn auch nicht so schlecht, wie viele ihn machen. Er hat gezeigt, dass er, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, dass er ein Team führen kann. Brian Dable hat natürlich gezeigt, dass er mit einem Quarterback wie Daniel Jones umgehen kann. Und die Giants haben halt den, ja, ob es ein Fehler war, weiß ich nicht, aber die Giants haben halt ganz klar gesagt, von wegen nach den vorherigen Leistungen ziehen wir die 50-Option nicht. Ja, und dann hat Brian Dable mal gezeigt, was man eben aus Daniel Jones rausholen kann. Und es ist halt eben nicht so, dass es nur rein das System war, was Daniel Jones da geholfen hat. Daniel Jones hatte kaum Supporting Cast. Und er hat dementsprechend relativ gut gespielt. Ich habe schon mal die These geäußert und ich wiederhole die gerne. Meiner Meinung nach hat Daniel Jones auf einem ähnlichen Niveau gespielt wie in Aaron Rodgers. Zumindest was die letzte Saison angeht. Soweit ich das im Kopf habe, wenn ich alles versuche zu berücksichtigen. So, und jetzt kommt die Frage, das heißt von wegen, sportlich macht es für die Giants Sinn. Jetzt kommt die Sache mit dem Vertrag. Ja, es mag sein, dass der Vertrag im Moment etwas teuer ist, aber wir wissen alle, dass das bei jeder Quarterback-Verlängerung mal und mal mehr wird. Und wenn Daniel Jones auch nur also das Niveau behält, was er gehabt hat, kann es gut sein, dass in 2 Jahren jeder von einem Schnäppchen-Vertrag wiederum redet. Wissen wir natürlich nicht. Man muss auch sehen, Tobi hat es richtig gesagt, welchen Entwicklungssprung Daniel Jones macht, was man jetzt noch ihm an zur Seite stellen kann, um ihn wirklich dann nochmal richtig zu bewerten. Das ist halt das ganze Schwierige. Daniel Jones ist keiner, der das Team alleine tragen wird. Definitiv nicht. Er braucht einen besseren Supporting Cast. Sind die Giants dazu in der Lage? Da stellt sich die große Frage. Ich glaube, dass es der Vertrag halt nicht nur schwierig macht, sondern sehr, sehr schwierig macht. Und von daher finde ich den Vertrag zu teuer. Aber nicht wegen der Leistung von Daniel Jones, sondern wegen dem ganzen Drumherum.
Puh, ich weiß es nicht. Also, ich finde Daniel Jones, 10 Millionen weniger pro Jahr, hätte man drüber reden können. Aber holy, also, wenn man sich jetzt blanke Zahlen anguckt, sind das in 18 Spielen 17 Touchdowns, ja, bei nur 6 Interceptions, fair. Er hat aber 8 Big-Time-Throws. Das entspricht 1,4%. Das ist nichts. So, das ist so, das ist noch weniger als Tua hatte. Wenn wir da 1,4%, das ist nur Matt Ryan ist, glaube ich, schlechter gewesen, was da PFF-Daten angeht. Und das ist halt schon richtig, richtig, richtig bitter. Also, ja, aus Sicherheitsspielen ist das eine Thema, aber er hat halt überhaupt, also man hat ihn im Laufspiel ein bisschen besser eingesetzt. Das ist halt das, was gut war. Aber das ist halt so ein, der hat für mich nichts, was ihn auszeichnet. Also nichts. So wenn mir jetzt einer sagt, Daniel Jones, und sag mal was zu dem, würde ich sagen, ja, er ist halt da, spielt Quarterback und spielt das halt auf einem maximal durchschnittlichen Niveau. Also ich bin da halt absolut kein Fan von. Das ist halt, also, keine Ahnung. Das ist für mich viel, viel, viel zu wenig als das, ja, weiß ich nicht, als, also, nee, komm ich einfach überhaupt nicht mit klar, dass das so ein Spieler so einen Vertrag bekommt. Und ich meine, wir werden ja auch gleich noch über Tour sprechen. Da bin ich mal gespannt, wie wir da die Situation sehen. Weil die Giants sind ja quasi ein Jahr weiter als die Dolphins. Und die Giants haben ja letztes Jahr die Fifth Year Option nicht gepickt und bezahlen jetzt so einen Vertrag. Holy moly, das ist wild. Aber ja, also für mich ist es, ja, weiß ich nicht. Für mich ist es absolut, absolut nicht greifbar. Wieso, weshalb, warum? Aber gut, ich muss vielleicht auch nicht alles verstehen. Dann würde ich jetzt sagen, gibt es noch zwei Quarterbacks, die so ein bisschen den Markt dominieren, beziehungsweise in aller Munde sind, sagt man ja so schön. Und das sind Aaron Rodgers und Lamar Jackson. Tobi, du darfst ja auch so, über wen wir zuerst sprechen.
Wir können als erstes über die muntere Reisegruppe sprechen. Also als ich das gestern auf Twitter gelesen habe, habe ich gedacht, ich werde wahnsinnig.
Sehr gut. Also, die muntere Reisegruppe ist, Tobi?
Quasi alle, die bei den New York Jets irgendwas zu sagen haben. Trainer, General Manager, ich glaube Quarterback Coach war auch dabei und was weiß ich nicht, wer noch alles. Also die haben sich alle in so einem Flugzeug nach Kalifornien gesetzt und treffen sich mit Aaron Rodgers. Ich glaube 5 oder 6 Mann.
Ja, Nathaniel Hackett ist natürlich auch dabei.
Natürlich aus Gründen. OC, klar. Ne? Also alle quasi. Jeder, der da auch nur in irgendeiner Art und Weise irgendwas offensiv und generell zu sagen hat, sitzt jetzt, saß da in Privatflugzeug natürlich. Ist ja klar. Klein kann die Maschine nicht gewesen sein. Wir müssen ja genug Leute rein. Also es ist ein Wahnsinn.
Ja, und was haben die da gemacht?
Ja, die Jets haben sich mit Aaron Rodgers getroffen und möchten einen Trade forcieren, dass Aaron Rodgers ab der kommenden Saison dann bei den New York Jets die Geschicke leitet. Mit 39, glaube ich.
Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Tobi, wenn der jetzt getradet werden würde zu den New York Jets.
Zu den New York Jets, ja.
Der hat ja einen recht großen Vertrag, wenn ich das richtig weiß.
Das kann man so sagen, ja. Also, bei einem Trade würden ja die Jets quasi den Vertrag, den er hat, übernehmen. Müssten sie ja dann erstmal zwangsläufig. Das hieße, er hat, dieses Jahr geht's sogar noch einigermaßen. Also da ist der Cap-Hit nur bei 31,6 Millionen. Die Frage, die sich dann bei mir stellt, ist die Tatsache, dass das Dead Cap in diesem Jahr halt immens ist. Und da müsste man sich mit Green Bay einig werden, weil das liegt bei 100 Millionen Dollar und wäre sportlich.
Ja,
reichlich sportlich. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ohne weiteres, dass die Packers so ohne weiteres das mitmachen würden. Und da muss schon viel kommen. Da muss schon verdammt viel kommen. Naja, gut. Und in den Folgejahren geht dann der Verdienst von Aaron Rodgers gegen das Cap über 40 auf 59 und dann 53 Millionen Dollar. Also ist schon reichlich.
Ja, wobei, wenn ich mir das bei Sportrack anschaue, wäre ein Pre-First of June Trade, würde bei den Packers einen Deadcap von 40 Millionen verursachen.
Naja, ist auch schon massiv.
Es würde mal eben, die würden quasi 9 Millionen draufzahlen, damit Rodgers nicht ihr Quarterback ist.
Genau, das hast du genau so kann man das sagen. Ja, sie zahlen 9 Millionen nochmal, damit Rodgers nicht ihr Quarterback ist.
Wow. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich mir stelle. Jetzt gibt's ja so neue, also die ganzen 2-3 neue Verträge und Rodgers sieht sich vermutlich 2-3 Stufen über dem, was da passiert. Könnte Rodgers jetzt sagen, dass er einen neuen Vertrag will bei den Jets?
Das könnte er durchaus sagen. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man die Verträge in irgendeiner Art und Weise dann wieder umschichtet oder so, aber es wird schwierig, ganz, ganz, ganz schwierig. Zum Beispiel Bradley Chubb, den wir ja gedraftet haben im letzten Jahr, der hat ja eine Contract Extension bekommen. Das heißt, die haben hinten drauf noch mal was draufgelegt, aber das
getradet.
Ja. Yeah.
Gedraftet haben wir den nicht.
Meine ich ja. Sorry, falsches Wort. Das wird ja bei Rodgers schwierig. Der Vertrag läuft bei Green Bay, bis er 43 ist. Also hinten noch mal. Man könnte mit Void Years arbeiten, das heißt, dass man hinten einfach nur mal Jahre draufschreibt, obwohl man genau weiß, dass er die nicht spielt. Da würde man sich eine Möglichkeit schaffen. Man könnte den Vertrag restructuren, das könnte man tun. Das Problem, was man bei Aaron Rodgers dann hat, ist die Tatsache, dass der in seinem Vertrag bei Green Bay einen Restructure-Bonus drin hat. Man müsste dem also erstmal 3 Millionen Dollar knapp zahlen, damit man das überhaupt machen kann, da würde man nicht drum rumkommen. Und so viel, also da müsste man schon einiges an Restructuren und man würde voll auf die kurzfristige Lösung gehen. Das heißt, man würde bewusst davon ausgehen, dass man 2023 und maximal 2024 mit Rodgers geht und dann in den Folgejahren Haus und Hof irgendwie los wird, weil man da dann das Dead Cap hat. Also es ist eine strategische Entscheidung, wenn die Jets sagen, wir sind in Aaron Rodgers vom Super Bowl entfernt und was danach passiert, ist uns erstmal scheißegal, dann kann man das sicherlich tun, aber schwierig.
Ja. Micho, was glaubst du, also erstens, was müssten die Jets hinblättern, um Aaron Rodgers aus Green Bay loszueisen? Und zweitens, wie würdest du die Jets dann sehen?
Also, erstmal, ich glaube, dass Green Bay tatsächlich die Jets über den Tisch ziehen würde. Die würden wahrscheinlich ein, wenn nicht zwei First-Round-Picks plus noch ein, zwei andere Sachen verlangen. Und solche Trades gehen in den meisten Fällen nicht gut. Mal ganz im Ernst, warum würde Green Bay Aaron Rodgers abgeben, wenn er noch wirklich gut wäre? Ich finde, Aaron Rodgers lebt schon seit 2 oder 3 Jahren sehr von seinem Namen und einigen wenigen wirklich guten Momenten. Aber dass er das Team wirklich so trägt, finde ich, ist gar nicht so. Und ich glaube, das hat man in Green Bay schon lange erkannt. Trotz allem ist Aaron Rodgers immer noch zu gut und hat natürlich immer noch ein zu hohes Standing, als dass man ihn einfach absägen könnte. Und da kämen die Jets wie gerufen und wenn jemand so verzweifelt ist, würde man ihn natürlich dementsprechend auszahlen. Also mein Tipp wäre, ein First-Rounder, Second-Rounder dieses, Second-Rounder nächstes Jahr und noch 2, 3 Late-Round-Picks oder sowas, dass sie dafür Aaron Rodgers tatsächlich haben könnten. Und wie würde ich sie dann sehen? Naja, die Jets haben eine hervorragende Defense, aber wir wissen selber, Defense ist etwas, was schwer über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten ist. Und das heißt, die hatten letztes Jahr ein gutes Jahr. Ob sie nächstes Jahr ein gutes Jahr haben, steht noch in den Sternen. Offensiv sind sie auch mit einem Aaron Rodgers meiner Meinung nach noch nicht so weit. Sie würden besser werden, denn Zach Wilson wird meiner Meinung nach, das dauert nicht mehr lange, aus der NFL verschwinden. Aber ein Contender wären sie nicht wirklich. Die AFC East hat das Problem, dass die Patriots mittelmäßig sind, dass die Bills im Moment oder zuletzt immer noch vorne wegmarschiert sind und dass wir auch noch nicht so wahnsinnig viel gezeigt haben, sodass die Jets sich da berechtigte Hoffnungen machen könnten. Ich glaube aber, wenn wir einen Schritt nach vorne machen, sind die Playoffs für die Jets außer Reichweite. Da kommen sie dann nicht mehr hin. Und von daher, lass sie das mal machen, dann kommen sie die nächsten 10 Jahre nicht mehr in die Playoffs.
Ja gut, wobei ich würde jetzt, was die sportlichen Geschichten angeht, die letzten 2-3 Jahre von Aaron Rodgers durchaus als erfolgreich beschreiben. Er war 2-mal MVP in der Zeit. Also so schlecht war das nicht. Und die Frage ist natürlich nachher, okay, welchen Spielraum haben die Jets sonst noch? Wen können sie sich sonst noch holen? Wie können sie alles verpacken, damit das alles Hand und Fuß hat und damit sie ja nicht nur Aaron Rodgers haben und halt natürlich den jungen Running Back, dann haben sie Wilson auf Wide Receiver, der auch jetzt ein gutes Rookie-Jahr hat, ja, war ja Offensive Rookie of the Year. Das passt schon, aber die haben halt auch keine, also O-Line muss man halt schauen, da müssen sich verbessern. Gut, sie haben noch die Picks und können sich über, die haben sie dann aber nicht mehr. Das heißt, die Verstärkung über den Draft wird auch schwierig. Capspace wird vermutlich auch schwierig. Also da muss man halt mit der O-Line dann schauen. Und ja, die Defense wird natürlich auch, da gehe ich auch von aus, gut sein. Aber ja, also ich sehe schon, dass sie eine gute Möglichkeit haben, mit Rodgers was zu erreichen. Aber es ist kein Selbstläufer, so würde ich das beschreiben. Tobi, wie würdest du das beschreiben mit Rodgers und den Jets?
Wenn dann jetzt, also wenn das Sinn macht, dann macht es nur jetzt Sinn, wo vermeintliche Leistungsträger noch auf Rookie-Contracts sitzen. Sie würden die komplette Zukunft alles auf eine Karte setzen. Sie würden komplett auf dieses und auf nächstes Jahr gehen und danach die Sinnflut. Also wenn das nicht gut geht, dann wird wahrscheinlich massiver Rebuild folgen müssen mit dementsprechend dadurch, dass sie alles vertradet und alles weggegeben und alles an Verträgen umstrukturiert haben und nach hinten geschoben haben. Das wird ganz schwierig und ich würd sogar nicht sagen, sie sind dann die nächsten 10 Jahre kein Playoff-Kandidat mehr, sondern sie sind die nächsten 5 bis 6, 7 Jahre dazu auf Gedeih und Verderb verdammt, also in Anführungszeichen der Bodensatz der NFL zu sein, weil es einfach vom finanziellen Standpunkt her dann nicht mehr geht, weil irgendwann holt dich dieses Restructure ein und irgendwann musst du ja deine Rookies dann auch mal bezahlen und aber wenn sie das machen wollen und alles auf eine Karte setzen wollen, dann jetzt, das kann sein, dass das gut geht, aber wenn das implodiert, dann Prost Mahlzeit.
Ja gut, aber ich meine, darum geht's ja in der NFL. Halt ein Team zusammenstellen, was quasi den Super Bowl gewinnen kann. Und wenn sie gewinnen, dann ist halt, oder halt Super Bowl spielen 1-2 Mal.
Ja, aber siehst du die Jets einen Aaron Rodgers davon entfernt, ein klarer Super Bowl-Contender zu sein?
Gut, in der AFC ist es sowieso schwierig, aber ich sehe sie durchaus mit guten Chancen. Mit einem Aaron Rodgers, wo ich sage, okay, muss man sehen, wie der sich jetzt weiterentwickelt. Man hat bei Brady auch immer gesagt, ja, jetzt kommt der Abfall und es ist halt erst letztes Jahr gewesen. Also ich sehe da schon Möglichkeiten, dass sie definitiv zu einem Contender werden mit Rodgers. Also die Defense ist gut, die Offense, wenn sie gesund bleibt, ist auch gut, muss man halt sehen, wie gut. Und dann hat man da schon mal ein Team zusammen. Also
du machst diesen Move nur, wenn du, also sky's the limit, du machst ihn nur, wenn du den Super Bowl, das muss dann das Ziel sein. Super Bowl jetzt. Das ist das Ziel. Und wenn das in die, dann musst du dir um deinen Job eh keine Sorgen machen, dann ist Rodgers weg, lacht sich ein Ast, weil er die Kohle verdient hat, die Franchise liegt am Boden, GM und Trainer sind gefeuert und pff, ja, ne, also das geht entweder, das ist nur hopp oder top, das hat nur diese Extreme. Und wenn sie das machen möchten, ich vertraue auf die Jets der letzten Jahrzehnte, sollen sie gerne tun.
Ja, gut, kann man dann so und so sehen, aber dann schauen wir mal, wie sich das so wie sich das so abwickeln wird, beziehungsweise ob die Delegation der Jets denn Erfolg haben wird. Das dazu. Tobi, jetzt haben die Ravens einen non-exclusive Franchise-Tag vergeben. Was bedeutet das für Lamar Jackson?
Lamar Jackson darf bei einem non-exclusive Franchise-Tag mit anderen Franchises verhandeln und dürfte, wenn er da zu einem Ergebnis kommt oder wenn er da zu einem Vertragsangebot der anderen Franchise käme, würden die Baltimore Ravens die Möglichkeit haben, genau diesen Vertrag, den er da angeboten bekommen hätte, zu matchen. Das heißt, ihm den gleichen Vertrag vorzulegen und ihn zu binden. Sollte das nicht passieren und sollte er die Franchise wechseln dürfen, würden zwei First-Round-Picks fällig. Einer in diesem und einer im nächsten Jahr.
Okay, aber das nur bis vor dem Draft, oder?
Ja, richtig. Es gibt da vertraglich festgeschriebene Grenzen, bis zu denen ein Vertrag oder ein Trade möglich wäre. Aber da das Tischtuch zwischen Lamar Jackson und den Baltimore Ravens dem Vernehmen nach wohl dermaßen diesen von den Vertragsdetails so dermaßen weit auseinander entfernt, man musste das erwarten, dass er den Tag kriegt. Non-exclusive ist, glaube ich, 10 Millionen billiger als ein Exclusive, da dürfte er nicht mit anderen Franchises verhandeln. Das wollte man sich wahrscheinlich nicht erlauben. Und die Baltimore Ravens zocken jetzt einfach. Die sagen, ja gut, lass den mal mit anderen Franchises verhandeln und wir können uns das immer noch angucken. Und selbst wenn da eine andere Franchise käme und uns dann zwei First-Round-Picks geben würde, könnten wir immer noch mit einem Rookie-Quarterback, der relativ hoch wahrscheinlich dann einsortiert ist, nochmal neu anfangen. Man wird sehen. Bis jetzt sehe ich noch nicht, dass Lamar Jackson nicht in Baltimore spielt. Aber das hängt davon ab. Man hört ja bis jetzt nur, wer nicht mit ihm verhandeln will. Und man hört nicht, wer mit ihm verhandeln will.
Micho, bleibt Lamar Jackson bei den Ravens oder wo wird er am Ende landen?
Oh, verdammt schwierig. Also, Mit dem Franchise-Tag, den sie ihm verpasst haben, haben sie den Preis ja nun ganz klar gemacht. Leute, eint euch mit ihm und ihr bekommt und gibt zwei First-Round-Picks ab und dann könnt ihr ihn haben. Für mich lässt das tief blicken, nicht nur, wie Tobi gerade eben gesagt hat, was menschlich zwischen den Ravens und Lamar Jackson im Argen liegt, sondern ich glaube, es ist auch ein bisschen die sportlichen Zweifel. Wenn man so restlos überzeugt von Lamar Jackson wäre, und ich meine wirklich restlos überzeugt, dann hätte man das nie so gemacht. Dann wäre er auch mehr als zwei First-Rounder wert. Ich habe jetzt das große Problem. Ich bin ja, wie gesagt, ein bekennender Daniel-Jones-Fan gewesen. Aaron Rodgers hingegen mochte ich nicht so sehr. Ich schwimme da also gegen den Mainstream. Und das tue ich auch bei Lamar Jackson. Ich glaube nämlich auch, dass Lamar Jackson als Quarterback oft nicht so gut ist, wie er gemacht wird. Was Lamar Jackson macht, er liefert eine große Show. Und man kann um Lamar Jackson herum natürlich erstmal, zumindest eine Zeit lang, was wirklich Gutes aufbauen oder was Funktionierendes aufbauen. Ich glaube aber auch, dass ein Team, das mit Lamar Jackson auf Quarterback spielt, relativ gut beherrschbar ist. Und ich glaube, dass Lamar Jackson der Liga entschlüsselt wurde. So, das heißt, wo landet er? Erstmal, er wird überbezahlt werden. Das ist für mich klar. Denn man muss überlegen, die Ravens sehen ihn Tag für Tag im Training, haben ihn jetzt mehrere Jahre wirklich richtig beobachten können, haben die Entwicklung beobachten können, haben auch das Potenzial nach oben einschätzen können und so weiter. Und sie werden jedes Angebot matchen, was ihrer Meinung nach Lamar Jackson wert ist. Das heißt, jemand, der Lamar Jackson haben möchte, muss schon mal mehr bezahlen, als Lamar Jackson wert ist. Zumindest vom Vertrag her.
Das ist, kann ich da einhaken?
Die erste. Direkt. Moment.
Ach so.
Ist für mich so der erste Punkt in meinen Augen. So, und dann, wer kann es sich leisten, an diesem Punkt seiner Entwicklung zwei First-Round-Picks abzugeben? Da gibt es ja jede Menge Teams, die angeblich dazu bereit sind, die das können. An und für sich, die beiden NFC South Teams natürlich, die Panthers und die Falcons, wären eine mögliche Option. Die Lions werden es wohl nicht tun, weil ich glaube, sie sind mit Jared Goff halbwegs zufrieden. Ja, die Commanders wären noch eine Möglichkeit. Und da verließen sie ihn dann schon langsam. Das heißt, bei einem der drei Teams wird er wohl oder übel landen, wenn sie ihn überbezahlen. Und tatsächlich glaube ich, dass die Carolina Panthers die Schnauze voll haben und das wäre mein Tipp. So, jetzt darfst du, Tobi.
Du hast gesagt, die Ravens werden jedes Angebot matchen, von dem sie denken, dass was Lamar Jackson wert ist. Das Problem sehe ich ganz woanders. Das Problem liegt dabei, was Lamar Jackson von sich selber denkt, was er wert ist. Du musst dich ja mit ihm dann auf einen Vertrag einigen, der wahrscheinlich gepfeffert ist und wahrscheinlich massiv eventuell sogar die 50 Millionen kratzt.
Ja eben, aber die Ravens werden, wenn es weniger sind, werden sie das Angebot matchen. So. Und wenn da halt jemand kommt, der sagt, ich zahle einen gepfefferten Betrag, wo wir nicht zu bereit sind, wir, die wir Lamar Jackson kennen, dann lassen sie ihn gehen.
Ja, wie gesagt, aber das Problem sehe ich nicht auf Seiten der Ravens. Das Problem sehe ich bei Lamar Jackson, dass der sich als besser sieht und als wertvoller.
Ja, wenn er es kriegt, dann ist es ja gut.
Deswegen hat er den Stress mit den Ravens. Ne? Also das Problem sind nicht die Ravens. Also aus meiner Sicht sind nicht die Ravens bei der Nummer, sondern das Problem ist Lamar Jackson, der
das habe ich damit auch nicht behauptet. Aber die
Ravens haben ja immer den längeren. Im Vernehmen nach möchte der ja einen voll garantierten Vertrag haben. Und wer zahlt einem Lamar Jackson für 5 Jahre 250 Millionen Dollar voll garantiert?
Also die.
Wer ist so verzweifelt?
Die Ravens sitzen einfach am längeren Hebel. Und wenn Lamar Jackson für 2 First-Rounder und 30 Millionen im Jahr wegfällt, werden die Ravens gerade einfach sagen, nein, wir matchen die 30 Millionen.
Ganz ehrlich, 2 First-Round-Picks für Lamar Jackson, wenn der fit ist, ist geschenkt.
Ich nicht. Aber das ist ein anderes Blatt.
Das ist geschenkt. Guck dir an, für wie viel Deshaun Watson über den Tisch gegangen ist oder so.
Ja,
oder
was, eben.
Ne, was da so in der Verlosung drin war. Wer Lamar Jackson haben möchte, für den sind zwei First-Round-Picks ein Witz.
Ich meine, ich möchte Deshaun Watson nicht haben, halte ihn aber trotzdem für besser als Lamar Jackson sportlich.
Zumindest in der Prime, ja, das auf jeden Fall. Das Problem, was ich sehe, ist, dass sich keine Franchise mit Lamar Jackson einigen wird wahrscheinlich. Da sehe ich das Problem.
Ja, und dann muss er halt eben bei den Ravens dementsprechend bleiben. Ich glaube aber, dass die Panthers tatsächlich alles tun werden, um nach ihren Quarterback-Fiaskos drüber hinwegzukommen. Sie werden Lamar Jackson deutlich überbezahlen, wo die Ravens nicht mitgehen. Und mit den 2 First-Roundern glaube ich, dass die Ravens gut aufgestellt sind, um sich dann irgendwo, auf welchem Weg auch immer, ich würde ja immer den Draft bevorzugen, einen besseren Quarterback zu holen.
Bei den Panthers, das sehe ich schon, das sehe ich aus finanzieller Sicht und aus Sicht von der Pick-Reichweite schwieriger. Da hätte ich andere Franchises, die ich eher sehen würde, wo Lamar Jackson hingehen würde. Also von Desmond Ridder bei Atlanta bin ich nicht überzeugt. Die haben relativ gut und haben auch relativ viel Cap Space. Die könnten sich das leisten. Wir haben die Texans eventuell. Die haben sogar die Möglichkeit, dass sie das dieses Jahr schon hinkriegen würden, wenn sie denn wollten. Sehe ich aber aufgrund der Entwicklung, die Texans nehmen wollen oder wo ich denke, dass die Texans hinwollen, etwas kritisch, dass sie nicht auf Lamar Jackson gehen. Mein Favorit sind ganz klar die Raiders. Also ich rechne damit, dass Las Vegas einen ernsthaften oder einen sehr ernsthaften Move macht, um sich die Dienste von Lamar Jackson zu sichern. Und das wäre mein Tipp, wenn er nicht in Baltimore bleibt.
Ja, interessante Diskussion. Also die Falcons ist ja auch viel auf Social Media auf jeden Fall schon mal genannt worden. Ich denke, der Grund, warum viele Franchises erstmal sagen, nee, wir sind nicht interessiert, ist genau der Grund, weil Lamar Jackson sagt, ja, ich will hier einen voll garantierten Vertrag. Weil, ja, ein gewisser Herr, der eigentlich nicht mehr Football spielen sollte in der NFL, ja, einen eben solchen Vertrag unterschrieben hat. Ich glaube, das ist so das größte Problem. So. Falcons ist ein Thema. Raiders wäre natürlich super interessant, ja, wenn er dann dort mit Darren Waller spielen würde, mit Devonta Adams, Hunter Renfrow, dazu Josh Jacobs. Ah, das wäre schon verdammt coole Offense. Ja, aber eine Geschichte. Was ist mit den Detroit Lions? Die Detroit Lions müssten ihre beiden Picks abgeben. Dieses Jahr und nächstes Jahr. Die hätten dieses Jahr immer noch 2 Second-Round-Picks und den Pick Nummer 6. Ja, weil sie würden Pick 18 abgeben, weil das ihr eigener Pick ist. Das muss man sich auch mal überlegen. Und das mit dem, wie sie letzte Saison gespielt haben, ja, kann man schon mal machen. Also da würde ich schon mal sagen, auch ein Team, die haben aktuell noch 23 Millionen im Capspace. Sie können noch ordentlich Capspace freimachen, wenn sie denn wollen. Weil, Tobi, die Ravens müssen ja den Vertrag quasi matchen und dann bleibt Lamar Jackson bei den Ravens, korrekt?
Genau, richtig.
Muss die genaue Vertragsstruktur übernommen werden?
Ja, der Vertrag, so wie er ausgehandelt ist, wird den Ravens vorgelegt und die haben die Möglichkeit, den zu übernehmen.
Weil, ich meine, das könnten die Lions machen, auch die Falcons und auch die Raiders. Wenn die einen Frontloaded Contract aushandeln mit Lamar Jackson, ja, der hochgarantiert ist, vielleicht nicht voll garantiert ist. Und ich bin fast fest davon überzeugt, dass Lamar Jackson mehr als 50 Millionen im Durchschnitt bekommt. Da kann man diskutieren, ob das zu viel ist oder so. Die 2 First-Round-Picks, die schippe ich direkt rüber. Das ist ja easy wert, easy. Das Einzige ist für mich so ein bisschen die Verletzungshistorie. Da muss man so ein bisschen drauf aufpassen. Aber gibt dem Mann einen Frontloaded Contract, den können die Ravens finanziell gar nicht matchen. Wie wollen sie das tun? Weil sie gar nicht so viel Capspace haben dieses Jahr.
Genau.
So, und das ist halt, ja. Ich meine, wenn man sich das anguckt, die Ravens sind aktuell bei minus 8 Millionen. Ja, der Gap zu den Lions sind, also die Lions stehen bei plus 23, das sind allein über 30 Millionen.
Du musst aber dazu sagen, wenn du die Lions mit ins Spiel bringst, mit den plus 23 hast du gesagt, ne? 22, 4 oder sowas. Sie brauchen ja dann Jared Goff nicht mehr. Und wenn sie den Vertrag dann mit Jared Goff auflösen, haben sie ja nochmal 20 Millionen mehr, die sie einsparen.
Das stimmt.
Ne? Also das käme noch dazu. Die Lions wären da ohne weiteres. Also wenn sie das wollen, dann wie gesagt, ich sehe halt nicht, dass sie das wirklich wollen, weil sie mit Jared Goff mehr oder weniger aus meiner Sicht glücklich sind. Aber wenn sie das wollen, dann ja, wäre das für die Lions ohne weiteres. Ne?
Und
du machst den Vertrag mit Lamar Jackson fertig. Baltimore winkt ab, wie du sagst, weil sie die Vertragsstruktur gar nicht einhalten können. Und 5 Minuten später rufst du bei Jared Goff an und sagst, ja, hier, tschüss.
Und ich habe gerade gemerkt, ich habe doch einen kleinen Fehler gemacht, weil bei den Ravens sind logischerweise die 32 Millionen schon mit eingerechnet. Aber die Ravens haben insgesamt nicht so viel Spielraum, wenn sie nicht ihre besten Spieler, also unter anderem Zeitler und Campbell, abgeben wollen. Ansonsten ist da nicht so viel Spielraum wie bei den anderen Teams. Es wird auf jeden Fall super interessant werden, was da noch passiert. Die 2 First-Rounder, damit würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie wild ist, aber genau, schauen wir mal. Ja, gibt es noch was ihr zu Lamar Jackson sagen wollt, Tobi, Micho?
Ich habe dazu schon, glaube ich, meinen Teil gesagt. Für mich ist er, ich würde dem nie einen voll garantierten Vertrag geben, schon allein aufgrund der Verletzungshistorie nicht. Und das ist das Problem, glaube ich, was auch die Ravens haben und wo es dran scheitert momentan. Das ist das, ne? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Franchise so, ja, also wenige, die so verzweifelt wären, das Risiko einzugehen.
Ja, das denke ich auch. Ja, und damit haben wir quasi das Quarterback-Karussell auch abgeschlossen. Und damit kommen wir ja zum Thema der Woche. 1:25 auf der Uhr. Läuft. Ja, ich habe immer noch Jetlag aus Brasilien, von daher, das passt schon. Ja, Tour und 2023. Micho, willst du anfangen?
Kann ich gerne tun.
Okay. Ich klinge nicht so begeistert.
ja, ich habe mich mit Tour tatsächlich schwer getan. Auch mit der Bewertung nach dieser Saison. Ich habe hin und her überlegt. Tour hat gezeigt, was er kann. So. Und das ist gar nicht wenig. Er hat einen schnellen Release. Er ist im Kurzpassspiel sehr effizient. Er kann einen dementsprechenden Supporting Cast kann er bewegen. Und ich glaube, dass man mit einem Tua weit kommen kann. So. Man kann mit ihm sogar den Super Bowl gewinnen, wenn die Umstände stimmen. Die Frage bei uns ist, wie lange werden sie noch stimmen? Das steht aber auf einem anderen Blatt. Von daher könnte man ja sagen, ja, dann ist ja alles klar. Ich finde aber auch, man hat Tuas Schwächen deutlich gesehen. Gerade in der zweiten Saisonhälfte, aber auch schon in der ersten Saisonhälfte, wenn man da mal genau hinguckt, es war gerade gegen gute Gegner nicht alles Gold, was glänzte. Nach wie vor, auch wenn er da besser geworden ist, hat Tua Probleme mit seinen Reads. Da ist er relativ langsam. Gerade wenn der First Read nicht da ist, er hat eine mangelhafte Field Vision in meinen Augen. Er sieht immer nur bestimmte Teile. Er hat so oft offene Receiver, die er einfach nicht sieht. Die Pocket Awareness, also wirklich das Gefühl für den Pass Rush, das Ausweichen, ist für mich eher schlecht und erinnert mich zum Teil tatsächlich an die Pocket Awareness, die Ryan Tannehill eine ganze Zeit lang hatte. Und das hat man ihm immer wieder vorgeworfen. Aber das sind alles Dinge, die kann man mit einem entsprechenden Scheme, glaube ich, kaschieren und mit einem entsprechenden Supporting Cast. Gibt aber zwei Punkte, die kann man in meinen Augen nicht kaschieren. Der erste, und da gehört immer ein bisschen Glück zu, ist wirklich das Thema Verletzungen. Tua hat immer mit kleinen Nicklichkeiten zu tun gehabt, diesem jenem dann mal mit den Concussions, auch die Concussion, die lang gedauert hat. Natürlich kann man sagen, ja, da kann er ja nichts für. Ja, das mag sein. Aber er scheint für so kleinere Dinge anfällig zu sein. Und ich gehe davon aus, dass Tua nicht oder niemals eine Saison durchspielen wird. Das glaube ich tatsächlich. Das heißt, wenn wir höhere Ziele haben, braucht man bei Tua immer mindestens noch einen Backup-Quarterback, der gut genug ist, ihn über einen Zeitraum von 3-4 Spielen zu vertreten, ohne dass der Leistungsabfall zu gravierend ist. Das heißt, man muss ein High-Quality-Backup haben, für den man auch eine Menge hinlegen darf. Und das Allerschlimmste finde ich aber, ich habe das Gefühl, dass Tua sowohl auf Druck auf dem Feld als auch auf Druck von außen psychisch nicht besonders gut reagiert. Also tatsächlich ein Mentalitätsproblem. Das ist, ich kann es schwer beweisen, klar. Da kann wohl kaum einer, der sich nicht mit Tua unterhält. Aber mein persönlicher Eindruck war, sobald es gegen Gegner ging, die von vornherein stark zu sein schienen, hat Tua abgebaut. Als ob er wirklich Schiss hätte. Als ob er sich quasi auf dem Feld in die Hose macht. Erst recht, wenn es gegen starke Defense geht. Vielleicht rührt das noch von seiner Hüftverletzung her. Er wird hektischer, habe ich das Gefühl. Gerade gegen gute Gegner, gerade gegen gute Defenses. Und das Problem ist, selbst wenn diese Defense gar nicht gut spielen, wenn das von außen vorher behauptet wurde, kann er sich diesem Druck anscheinend nicht entziehen, sondern er stellt sich schon mental darauf ein, dass es ein schwieriges Spiel für ihn wird. Und das kriegt er nicht vernünftig gemanagt. Damit ist er für mich aber auch dann nicht die Führungsperson. Das ist er wirklich nicht. Dazu hat er zu viele Schwächen in seinem Spiel. Und deswegen sage ich ganz klar, dass Tua kein Franchise-Quarterback ist. So. Kommen wir zur ganz, ganz schwierigen Bewertung. Ziehen wir jetzt bei Tua die 50-Option oder ziehen wir sie nicht? Das Problem ist, wir müssen sie ja bis Mai ziehen. Und ich sage aus einem ganz einfachen Grund, ja, wir ziehen die 50-Option, weil der Kader um Tua drumherum schon so weit gebaut ist, dass wir eigentlich es mit Tua versuchen müssen. Ich glaube aber, dass nach den 5 Jahren für Tua bei uns Schluss sein sollte und dass wir voraussichtlich dann neu aufbauen müssen. So leid es mir tut, so gern ich Tua mag, so gern ich ihn auch sehe und so sehr ich auch glaube, dass er von seinem Skillset her zu mehr fähig ist, glaube ich, dass ihm seine Psyche und seine Verletzungsanfälligkeit im Wege steht und dass seine klaren Limitierungen nach oben ihn in entscheidenden Situationen behindern werden, wenn er nicht den perfekten Supporting-Cast hat. So, und jetzt dürft ihr mich gerne in der Luft zerreißen.
Los, Tobi.
Buffalo, 3. Spieltag.
Das war Tobis Analyse. Ja.
Starke Defense, starker Gegner. Tua hat, weiß Gott, nicht schlecht gespielt. Macht die Argumentation von Micho aus meiner Sicht sehr wackelig.
Ja, aber ja, würde ich dir recht geben in dem Moment? Würdest du denn auch eine vollumfängliche Analyse?
Natürlich kann ich eine vollumfängliche Analyse.
Du kannst dabei aber auch auf mich und natürlich eingehen.
Zu Tua liefern. Tua hat in diesem Jahr gezeigt, dass er, wenn er bei 100% ist in dem System von Mike McDaniel, sehr gut funktionieren kann. Und sowohl Tua als auch Mike McDaniel in Verbindung mit Frank Smith, den wir immer noch haben, ne, der offiziell unser Offensive Coordinator ist, das sieht ganz gut aus, das klappt ganz gut, das sieht gut aus. Und von daher, wir haben vor der Saison gesagt, Tua muss das und das und das liefern. Tua hat geliefert. Tua ist von den Statistiken her gesehen auf jeden Fall ein Top 10 Quarterback. Und genau das wollten wir von ihm sehen. Er hat in einigen Spielen überragende Leistungen gezeigt. Er hat in anderen Spielen sicherlich nicht gut gespielt. Da hat aber auch das ganze Team nicht gut gespielt. Also ich weiß nicht, inwieweit er in der Lage ist, ein Team zu tragen. Aber er kann in einem Team, was einigermaßen funktioniert, kann er herausragen, kann er sehr gute Leistungen zeigen und ist er in der Lage, der Quarterback zu sein, den wir gerne haben wollten. Sagen wir es mal so. Also ich spreche da vor allen Dingen unsere Auswärtstouren an gegen die Chargers und auch das Spiel gegen Green Bay. Gut, hat sich hinterher herausgestellt, er hat die zweite Halbzeit mit einer Concussion gespielt, aber naja gut, ist die Frage, inwieweit man ihm das noch mit anlasten kann, dass er das nicht gemerkt hat, aber da hat dann aber auch das ganze Team nicht gut gespielt und da hätte er sicherlich glänzen können, was er leider nicht getan hat. Was er aber getan hat, ist, dass er in Spielen in dieser Saison teilweise herausragende und überragende Leistungen gezeigt hat. Ich hatte ihm, glaube ich, vor der Saison, ich meine, 4000 Yards als Grenze so gesetzt. Das hat er jetzt, gut, er hat jetzt in, wie viel hat er gespielt? Ich glaube, 12 Spiele oder 10 komplett, 2,5 oder so. Und da ist er dann auf knapp 3550 Yards gekommen. Fand ich okay, fand ich sehr gut. Sein Problem ist halt diese Concussion-Anfälligkeit. Und wenn er das woran er ja offensichtlich arbeitet, wenn er das in den Griff bekommt und wenn er da schafft, 16 oder 17 Spiele in der Saison mal zu machen, dann sehe ich schon, dass Tua der Quarterback sein kann, den wir von ihm sehen wollen. Es wäre was anderes, wenn er ständig das Gleiche hätte. Ne? Wenn er jetzt seine Hüfte die ganze Zeit, wenn er da wirklich an der einen oder anderen Stelle verletzungsanfällig wäre. Aber Gehirnerschütterungen, Concussions, wenn er sich ein bisschen cleverer anstellt manchmal, aber das kannst du lernen, da kannst du mit umgehen. Womit du nicht umgehen kannst, ist Verletzungen im Bandapparat oder im Knie, Knorpel, Knochenbereich, sowas. Da bist du dann nun mal anfälliger und hast leichter sowas. Das ist ja nicht so. Also er hat durchaus Ansätze gezeigt. Nicht nur gegen leichte Gegner, sondern auch gegen schwere Gegner oder auch gegen gute Defenses hat er gezeigt, zu was er zu leisten imstande ist. Er ist dem Vernehmen nach im Lockerroom sehr aktiv und er ist ein Leader im Lockerroom. An der einen oder anderen Stelle bei den Spielen würde ich mir noch merken, dass er von sich aus herausragt, dass er eben nicht nur Tyreek Hill und Waddle und diese Spieler braucht. Er verteilt die Bälle gut, er hat immer noch so die Probleme, dass er an der einen oder anderen Stelle wirklich Spieler übersieht, da gebe ich dir recht. Klar, er wird nie diesen Raketenarm haben, braucht er aber in der Hinsicht auch nicht. Ich fand, es war eine gute Saison von Tua. Wäre es eine überragende Saison von Tua gewesen, wären wir an einem besseren Spot in die Playoffs gekommen. Wir hätten die Playoffs mit Tua gespielt und dann weiß ich nicht, wie es geendet hätte. Aber ich bin verhalten optimistisch, dass wir mit Tua die 50 Option sowieso und danach muss man mal gucken, wie viel er will und wie sich das entwickelt. Also dafür, dass wir vor der Saison am Struggeln waren, ob er überhaupt NFL-Niveau hat bei einigen Experten, also hat er mich dann doch deutlich überzeugt. Also ich sehe das eher von unten gesehen als von oben gesehen. Natürlich ist er kein Top 5 Quarterback. Das kann man aufgrund der Fanbrille sicherlich, könnte man das in irgendeiner Art und Weise argumentieren, ist er aber nicht. Aber er ist da, wo ich ihn gerne haben wollte in seiner Entwicklung. Wenn er es schafft, noch einen Schritt weiter zu gehen, dann bin ich sehr, sehr zufrieden.
Okay. Danke dafür. So, ich werde euch jetzt einfach mal ein paar Zahlen mit an die Hand geben. Einfach.
Jetzt kommen Sie bitte nicht mit Fakten.
Ja, scheiße. Also aufgrund der Mondkonstellation und der Stellung des Saturns komme ich zu dem Entschluss, dass. Nein. Also kommen wir jetzt einfach PFF Passing Grade. Tour auf Platz 5. Vor ihm Burrow, Mahomes, Allen und Hurts. Ja. Wenn man sich das anguckt, Tour war immer irgendwie abgeschlagen die letzten Jahre, was Big Time Throws angeht. Percentage-wise war er da sehr, sehr weit hinten. Jetzt ist er im Mittelfeld. Ja, 4,3%. Das ist Kirk Cousins oder dieses Jahr Tom Brady-Niveau. Ja, Russell Wilson, Jalen Hurts hat 4,5. Also, das trifft sich schon ganz gut. Was er natürlich immer noch wieder drin hat, die Turnover-worthy Plays. Da ist er auf Platz 6 mit 4,2%. Aber auch das muss man natürlich immer ein bisschen gerade so, Big Time Throws und Turnover Worthy Plays, das muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das ist halt Geno Smith oder Josh Allen zum Beispiel, die auf diesem Niveau gespielt haben. Das dazu. So, wenn wir das abhaken. Ich habe übrigens immer 20% als Mindestvalue der der, sag mal schnell, der Dropbacks, genau. Deep Passing. Im Deep Passing Adjusted Completion Percentage war Tua Nummer 1, laut PFF. 58,2%. Das war das, was man ihm ja vorgeworfen hat, dass er den Ball jetzt nicht unbedingt tief werfen könnte, whatsoever. Hier muss man natürlich sagen, er ist im Mittelfeld mit den, also mit den Attempts mit 55. Die meisten hat Josh Allen mit 104. Das ist natürlich schon extrem. Aber ich meine, das ist halt das Problem, was die Bills gehabt haben. Ja, wo ich bei den Bills ja so ein paar Fragezeichen setze. Aber das soll jetzt nicht Thema sein. Das zum Deep Passing. Kommen wir zum Druck. Das ist halt, finde ich, eine sehr, sehr witzige Statistik. Von den Under Pressure Dropbacks. Was glaubt ihr, wer von den Prozenten her auf dem ersten Platz steht? Bei mindestens, was sind das? Die wenigsten Dropbacks sind hier 162. Was glaubt ihr, welcher Quarterback percentage-wise war am meisten unter Druck? Tobi.
Am meisten?
Ja.
Oh. Wer hat denn die schlechteste Ola in der Liga? Oha.
Also es sind 40 Quarterbacks, die in Frage kommen.
Ja, wenn du schon so fragst, muss ja Tua sein wahrscheinlich, ne?
Die meisten, also die höchste Prozentzahl der Dropbacks unter Druck. Tua. Okay, ich lasse das mal so stehen. Micho, was glaubst du?
Puh, Ich geh gerade echt in Geduld. Ich habe einen Favoriten, ich sag den jetzt einfach. Das ist aber einfach nur ein Bauchgefühl. Und tatsächlich tippe ich auf Joe Burrow.
Nee. Wo ist denn Joe Burrow hier? Joe Burrow ist tatsächlich mit 27,8% auf, also wenn von hoch zu niedrig auf Platz 36. Also der hat es tatsächlich geschafft, den Ball entweder schnell genug loszuwerden oder wenig unter Druck zu stehen. Auf Platz 1 mit 167 Dropbacks. Also wir kommen der Lösung näher. Es handelt sich wohl um einen Backup, weil er nur 167 Dropbacks hat. Und es ist ein gewisser Herr Skylar Thompson.
Ach Gott.
49,7%. Nummer 2 geht an Justin Fields mit 45,7% und Daniel Jones mit 42%.
Aber ganz kurz, das mit Skylar Thompson wundert mich nicht. Wenn ich als DC ein Backup gegen mich habe, von dem ich weiß, auch noch weiß, von wegen, der hat null Erfahrung, ja, und kommt so rein. Ich würde den blitzen ohne Ende, natürlich.
Klar. Ja, also das ist natürlich das eine. Das Witzige ist, Anführungsstrich ist das Witzige, Tua ist auf Platz 39, also genau auf der anderen Seite, nur Tom Brady hatte weniger und Tom Brady ist bei 20% und Tua war bei 25,7%. Auch das zeigt, und Micho, der Punkt ist super interessant und super wichtig, den du gerade gesagt hast. Und zwar, dass natürlich, wenn ein Quarterback ist, der ein Rookie ist, Siebtrunden-Rookie, den blitzt du öfter. Tua wirst du nicht so oft blitzen. Ja, das ist durchaus logisch. Aber hier zeigt sich für mein Dafürhalten eine der großen Stärken für Tua. Und da, Micho, muss ich dir bisschen widersprechen. Und zwar ist es so, dass in meinen Augen Tua was Werfen mit Antizipation und auch was Processing insgesamt durchaus auf einem höheren Niveau sehe. Ja, er trifft, was für mich da vielleicht eher das Problem ist, ist das Decision-Making. Ja, da muss er einfach besser werden. Ich glaube aber schon, dass er die Sachen sieht, aber einfach falsche Entscheidungen trifft. Und ich glaube, wenn er unter Druck ist, dass er dann manchmal versucht, Sachen zu erzwingen. Und das kann er eben nicht. Weil wenn du Sachen erzwingen musst, dann brauchst du auch ein bisschen mehr Power. Und da ist es halt, wo Tua dann so ein bisschen struggelt einfach, wo dann auch so manche Gurken herkamen. das da. Aber insgesamt ist das das eine. Das andere, was für mich aber auch super interessant ist, wenn wir die durchschnittliche Zeit bis zum Wurf uns anschauen, ist Tua mit 2,44 Sekunden auf Platz 7. Ja? Wenn wir uns den Average Depth of Target angucken, dann ist Tua auf Platz 1, was unter 2,2 Sekunden angeht. Aber unter 2,5 Sekunden halt. Und das ist halt das, wo ich sage, das ist halt ein deutlicher Fingerzeig. Und wenn wir das wegnehmen mit mehr als 2,5 Sekunden, also insgesamt ist Tua auf Platz 3 mit 10,1 Yards, Average Depth. Die beiden Quarterbacks, die dort mehr haben, sind Marcus Mariota und Josh Allen. Und insgesamt bei der Time to Throw ist Tua mit 2,52 Sekunden auf Platz 5 hinter Trevor Lawrence, Joe Burrow, Cooper Rush und Tom Brady. Und diese Kombination aus Average Depth of Target und Time to Throw ist einfach ein, wenn ich die beiden zusammennehme, zeigt das einfach, dass Tua sehr intuitiv in Räume wirft, die sich dann erst öffnen. Und er natürlich mit seinen Würfen auch Räume öffnet und natürlich von dem Superior oder Elite Supporting Cast, was auch Wide Receiver ist, auch da natürlich von profitiert in dem Moment. Aber da wirklich hinzukommen, die Bälle so zu verteilen und so zu diese Synergie zu haben, auch schon im ersten Jahr, und er hat 13 Spiele gemacht, wobei natürlich da alle Spiele mit reingerechnet sind, wo er halt auch dann rausgegangen ist, wegen Verletzungen und so weiter und so fort. Aber das ist halt einfach, wo ich sage, Tua hat gezeigt, dass er es kann. Und Tua hat vor allem auch gezeigt, dass er, wenn er gebraucht wird, zum Beispiel gegen die Ravens, dass er auch liefern kann. Und das Ravens-Game ist ein positiver Outlier. 100%. 6 Touchdowns in einem Spiel, das wird er vermutlich nie wieder in seiner Karriere schaffen. Vielleicht ein oder zweimal. Aber ich glaube nicht häufiger, weil 6 Touchdowns ist schon eine krasse Hausnummer. Aber insgesamt glaube ich, dass Tua, der aufgrund dessen, dass er jetzt Kontinuität in der Offense hat, mit Mike McDaniel, mit seinem Quarterback-Coach, das ist, glaube ich, das erste Mal, oder mit dem OC, das ist das erste Jahr seit Anfang des College, dass Tua einen OC in 2 Jahren hat, also nicht einen Wechsel nach einem Jahr hat. Und das, glaube ich, ist nochmal so ein Punkt, den man Tua zugutehalten kann, wenn man denn möchte. So, insgesamt muss man aber natürlich sagen, dass Tua, die Vorteile, die er hat, passen einfach zu dem Scheme, was Mike McDaniel spielen will. Und Mike McDaniel ist einfach ein sehr, 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 sehr guter offensive-minded Head Coach. Einfach von dem persönlich, wie ich das empfinde, wie das rüberkommt, wie er die Mannschaft führt, wie er sich hinstellt und was ich an Scheme und so weiter von ihm gesehen habe. Natürlich haben wir Superior Wide Receiver. Unsere O-Line war halt leider aufgrund der Verletzung, das habt ihr letzte Woche sehr, sehr gut analysiert, leider einfach nicht auf dem Niveau, wo wir sie brauchen. Aber auch da kann man positive Entwicklung vielleicht im nächsten Jahr erwarten. Und wenn Tua in diesem System so liefern kann, und dann kommt es nachher auf die Frage an, was will man ihm bezahlen? Weil das ist ja gerade die Frage, Micho, du hast es schon angesprochen mit der Fifth-Year-Option. Das ist die Frage. Wo sortiert sich Tua ein? Weil Tua eben nicht in die Elite-Elite-Gruppe gehört, wo, also Patrick Mahomes, müssen wir nicht drüber reden. Patrick Mahomes hat seine eigene Liga und ich hab's ja getweetet, wenn Patrick Mahomes 50 Millionen verdient, dann dürfte kein anderer Quarterback mehr als 42 Millionen verdienen. Und das ist dann Joe Burrow für mich. Josh Allen für mich auch. Bei Josh Allen würde ich aber gerne die nächste Saison abwarten, weil die zweite Saisonhälfte gezeigt hat, da war ein Dip. Aber da schauen wir mal. Und er hat, also Tua gehört in diese Elite-Gruppe nicht rein. Tua hat Elite-Trades, die er auch gezeigt hat, die dazu passen, zu dem, wie Mike McDaniel Football spielen lässt. So, das ist halt einfach ein glücklicher Umstand für die Dolphins, dass das halt passt. Natürlich wäre mit einem Elite-Quarterback viel mehr drin. Und da kommt jetzt halt für mich die Sache rein, wenn man es schafft, Tua gesund zu halten, vor allem die Concussion, er wird nächste Saison einen neuen Helm tragen, einen anderen Helm, der deutlich besser ist und deutlich mehr Protection liefert gegen Gehirnerschütterung. Er wird mit seinem Jiu-Jitsu-Trainer das fallen lernen. Das ist
das ja, war Judo, oder?
Judo, Jiu-Jitsu.
Judo. Weiß,
ja,
ja, ich sogar dasselbe. Ich habe
hab beides halt gelesen und keine Ahnung. Ich bin da, wenn wir da draußen Experten haben, ihr könnt uns gerne erleuchten. Ich weiß es nicht. So, also
was willst du denn wissen? Was willst du denn wissen?
Ja, also was ist Judo? Nee, Judo ist nicht Jiu-Jitsu, sonst würde es gleich heißen.
Richtig.
Aber was ist der Unterschied?
Judo ist eher in erster Linie mit Wurftechniken und Jiu-Jitsu ist auch mit Schlagen und Treten und so weiter.
Das finde ich halt. Also im Prinzip.
Grob gesagt.
Also im Prinzip kann Tour auch dann nach der, also ab der nächsten Saison auch die Gegner einfach auf dem Parkplatz einfach nochmal zu Kleinholz verarbeiten. Ja, dafür ist das da. Nein, also ich denke, Tour weiß, was auf dem Spiel steht und alles, was Tour macht, zeigt für mich zumindest, dass er verstanden hat, an welchen Schrauben er drehen muss. Das hat er für mich in der letzten Offseason schon getan. Das zeigt er in dieser Offseason auch wieder. Dementsprechend, ich glaube schon, dass Tua versucht, die richtigen Stellschrauben zu drehen. Und dass die Gesundheit das Wichtigste ist, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Für mich ist er halt ein Quarterback, der unter den Umständen, die er gerade hat, ein Team tief führen kann in die Playoffs, vielleicht auch bis zum bitteren Ende, aber er ist kein Quarterback, auf den ich jetzt, dem ich jetzt Top 5 Quarterback Money bezahlen würde. Ja, und das ist halt, glaube ich, nachher das Problem, wenn es dann dazu kommt, was wir Tua zahlen sollten, beziehungsweise wenn es halt um diese Verträge geht. Ich persönlich würde zum Beispiel Tua nie im Leben einem Daniel Jones Vertrag geben, weil das persönlich für mich zu viel Commitment ist, beziehungsweise Tua das einfach, dafür können wir nicht mehr genug oder nicht genug drumherum aufbauen, als dass als dass wir dann irgendwie noch den Supporting Cast hätten. Ich meine, Spotrac sieht ihn aktuell bei 39,7 Millionen im Schnitt. Ich weiß nicht, bei welchem, womit die ungefähr rechnen, aber das ist halt, ich sehe ihn da halt nicht. So. Und dann wird's halt schwierig. Und ich glaube, das ist die größte Problematik. Also gar nicht darum, ich glaube, dass das Tour gesund bleiben kann. Hat halt Pech. Ich glaube auch, dass er gesund bleiben kann. Ich hoffe einfach nicht, dass er auf die Idee kommt, 40 oder mehr Millionen zu verlangen. Ich glaube, das wird eher so das Thema sein. Weil ich meine, Micho, das wird ja auch, ich meine, du hast Tour schon sehr, sehr kritisch gesehen, was ich auch verstehe und was ja auch legitim ist. Ich meine, wir haben da ein, zwei Punkte, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Agree to disagree. Aber bei welchen Zahlen würdest du Tour denn verlängern?
Also ich finde die Zahlen jetzt gar nicht das, was ich will mich jetzt gar nicht auf so eine Zahl festlegen, denn das hängt ja von vielen verschiedenen Faktoren ab. Das hängt ja davon ab, wie Quarterbacks zum Beispiel zu dem Zeitpunkt gezahlt werden. Was kriegt zum Beispiel ein Joe Burrow, der ja im selben Jahr gedraftet wurde? Wie sieht's mit dem Jalen Hurts jetzt demnächst aus? Und so weiter. Das sind so Sachen, wo man dann sieht von wegen, okay, wo bewegt sich der Quarterback-Markt gerade hin? Und dann kann man entscheiden. Ich sehe tatsächlich Tua besser als Jalen Hurts, wobei ich ja schon im College eigentlich ein Jalen Hurts-Fan war. Immer gesagt habe, wer mal hören will, sollte sich mal, ich glaube, die allererste Folge von Rico und mir zum Thema College anhören. Da habe ich die ganze Zeit gefragt von wegen, ja, was ist denn mit Jalen Hurts? So schlecht ist der doch gar nicht. Ist bestimmt grausam, sich das nochmal anzuhören, aber naja. Ja, wie gesagt, also da, das ist das eine, worauf ich achten würde, aber viel entscheidender ist unsere Taktik. Denn du hast es gerade eben gesagt, Tua braucht einen Supporting Cast. Und den braucht er meiner Meinung nach auch, um vernünftig zu funktionieren. Ich bin jetzt mal ganz provokant und ich weiß, dass ihr jetzt gleich, gerade Tobi wird gleich anfangen zu schnauben vor Wut, aber ich glaube, dass ein Daniel Jones ohne Supporting Cast mehr leisten kann als ein Tua ohne Supporting Cast. Ich glaube, dass Tua für sein Spiel, und das sagt gar nicht unbedingt über das, über die grundsätzliche Qualität aus oder über wer der bessere Quarterback ist, aber Tua, glaube ich, braucht für sein Spiel den dementsprechenden Supporting Cast, den er dann auch gut in Szene setzen kann. Das heißt, du musst immer damit rechnen, dass du ihn dementsprechend, dass du dementsprechend gut die anderen, die Skillplayer bezahlen musst, damit Tua auch seine Leistung bringt. So, und dementsprechend würde ich da schon mal Abstriche bei Tuas Gehalt machen müssen. Denn du wirst nicht immer einen Tyreek Hill bezahlen können. Aber ich will einen Jalen Waddle bezahlen. So, und dann gehen wir noch auf die Defense-Seite. Ich will einen Christian Wilkins bezahlen, weswegen ich auch den Bradley Chubb-Trade so kritisch gesehen habe. Und so weiter. Du brauchst es einfach. Und da ist die Frage, wie ist der Kader aufgebaut? Und dann ist Tua in meinen Augen tatsächlich nur ein Komplementärstück. Und so solltest du ihn auch nur bezahlen. Ja, das heißt, im Gehaltgefüge Quarterback, weiß ich, Positional Value und wichtigster Mann, weil er hat in jedem Spielzug den Ball, alles gut und schön. Aber du musst es halt im Kontext des gesamten Teams sehen. Und ich glaube zum Beispiel, dass ein Jalen Waddle, um ein Beispiel zu nennen, um jetzt nicht immer Tyreek Hill zu sagen, vom Wert für das Team her, ohne Positional Value und auch vom Wert für Tua her, mehr wert ist als Tua alleine. Und da wird es jetzt plötzlich spannend. Von daher sehe ich ihn tatsächlich bei der Range um die 30. Stand jetzt vielleicht sogar ein bisschen weniger. Aber das ist, ich bin nicht der Cap-Experte, ich bin nicht der Salary-Experte. Ich muss es halt, glaube ich, komplett in den Kontext setzen.
Okay, ja. Tobi, wie siehst du das?
Naja, für 30 kriegst du ihn nicht. Auf gar keinen Fall. Das sehe ich, ist ausgeschlossen. Also da, das ist unrealistisch, dafür dann solche Zahlen in den Raum zu setzen. Wenn ein Daniel Jones 40 kriegt oder so, ist aus meiner Sicht nicht realistisch. Kannst du gleich sagen, du willst ihn nicht verlängern.
Ja, habe ich vorhin auch.
Deswegen, ich wollte das nur noch mal klar sagen. Also wenn du die Grenze bei 30 setzt, dann hast du keine Chance, einen Quarterback wie Tua in irgendeiner Art und Weise
halten. Es kommt halt immer darauf an, was du als Supporting Cast da noch hast. Mach zum Beispiel einen Jalen Waddle beim Gehaltabstriche, sodass du dir, dass du das dann Tua oben drauf packen kannst.
Ja, das musst du dann halt sehen, ne? Inwieweit du da noch.
Macht ein Christian Wilkins Abstriche, damit du das bei Tua oben drauf
packen kannst. Aus, ja.
Das ist immer die Frage, weil was du bei Tua oben drauf packst,
ja, musst
du bei
anderen Spielern klar
abziehen. Und wenn du die anderen Spieler deswegen nicht halten kannst, sehe ich das Problem, dass Tua dann auch plötzlich auch seine Leistung nicht mehr bringt, für die er dann bezahlt wird.
Ja, aber also ganz ehrlich, du musst schon davon ausgehen, dass du Tua um die 35 bis 40 bieten musst. Bei 30, guck dich der Berater einmal kurz an und sagt, sie wissen schon, dass mein Klient NFL-Starter ist. Hat sich das Gespräch relativ schnell erledigt.
Ja, ich sage ja, ich bin auch nicht der Experte, aber wie gesagt, ich
muss
den Gesamtkontext da dementsprechend betrachten.
In den nächsten Jahren, wir reden ja dann nicht von der Saison und nicht von der kommenden Saison, weil ich davon ausgehe, dass man die Fifth Year Option bedient. Das wird man tun. Also reden wir von der Saison 2025. Und wenn du 2025 soweit bist, mit dann
zweimal gestiegenem Cap Space. Von daher ist 30 wie 25 jetzt. Also es ist schon wenig. Wenig. Da kannst du gleich sagen, ich will ihn nicht haben.
Hat er ja.
Ja, ne?
Ja, aber also man muss ja trotzdem immer noch so ein bisschen irgendwo auch in einem, ja, ich verstehe das, das wächst alles und ich meine, ich habe ja Ewigkeiten diesen J.J. Watt-Vertrag einfach hervorgeholt, weil J.J. Watt ja eigentlich damals den Vertrag, den er unterzeichnet hat, da gab es halt die nächsten Jahre zwei Leute, die mehr verdient haben. Gemessen am Anstieg des Caps war es aber weniger, also percentage-wise. Ich tue mir jetzt schwer, wenn ich jetzt sehe, Dak Prescott verdient 40 Millionen im Jahr. Matthew Stafford, okay. Josh Allen 43. Kirk Cousins 35. Wie viel gibt Tour uns? Ja, ich sehe Tour halt nicht über einem Josh Allen, auch wenn Josh Allen den Vertrag letztes Jahr unterschrieben hat. Da muss man halt sagen, okay, wenn irgendwer anderes dann das macht, dann ist das halt so. Also, die Dolphins brauchen auf jeden Fall einen Backup-Plan und man muss halt sehen, wo, wie, was. Vielleicht kommt dann ein anderer Quarterback auf den Markt, wo man sagt, okay, den holen wir uns. Aktuell würde ich sagen, ich traue unserem Offensive-Staff so viel zu, dass sie die richtigen Entscheidungen dort treffen. Und zusammen mit unserem Management, was den Kader zusammenstellt, dass es dort definitiv Lösungen gibt. Das glaube ich schon. Aber gut, insgesamt muss ich sagen, wenn ich die Leistung mir von Tua angucke, die Saison, ich fand es ansprechend. Es war erfrischend, mal wieder eine funktionierende Offense bei den Dolphins zu sehen. Das hat mich sehr gefreut. Man hat gesehen, dass Tua definitiv ein Upgrade ist im Vergleich zu Teddy Bridgewater, was ja viele vor der Saison so ein bisschen andersrum gesehen haben. Und insgesamt bin ich zufrieden mit Tua. Er muss aber auch in der nächsten Saison noch mal einen Schritt weitermachen. Erstens, er muss gesund bleiben und zweitens muss er noch einen Schritt weitermachen für mein Dafürhalten. Und das ist halt einfach Fehler minimieren und einfach selber versuchen, etwas mehr zu generieren an Möglichkeiten. Er hatte seine Flashes auch da, viel zu wenig, deswegen ist er auch nicht in der Range, aber wenn er in den Sachen natürlich dann besser wird, dann kann man das schon sehen. Frage ist, Micho, traust du Tua, ich sag mal, den Schritt, den er von letztem Jahr zu diesem Jahr gemacht hat, der war für meinen Dafürhalten groß, würdest du ihm nochmal so einen Sprung zutrauen?
Ich würde mir so einen Sprung wünschen, und zwar sehr. Aber tatsächlich glaube ich, dass Tua in den Punkten, die seine Schwächen ausmachen, und das müsste er dafür tun, habe ich die Befürchtung, dass das eben nicht sein wird. Nein.
Okay. Tobi, wie schätzt du das ein?
Also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir Tua noch mindestens 2 Jahre in Miami sehen. Da kann viel passieren. Ich würde mich darauf einstellen, dass wir ihn noch länger in Miami sehen können. Dass er zu einer langfristigen Lösung aufgebaut wird. Das sehe ich aber auch deswegen schon so positiv, weil ich davon ausgehe, dass Miami insgesamt in diesem Jahr einen Schritt nach vorne machen wird und dass da Tuas Leistungen vielleicht auch dadurch nach vorne gehen, dass auf der anderen Seite des Balls wieder mehr passiert.
Ja, ich bin gespannt, was passiert. Ich bin gerade nämlich kurz auf Twitter gewesen. Source Gardner hat zumindest ein Bild mit einem Schießset in der Hand gepostet.
Ach, ja. Ich habe davon gehört. Glaube ich, dass er sich da auf Aaron Rodgers bezogen hat und keine Ahnung.
Ja, aber jetzt, das ist gerade ganz, ganz also frisch. Wir haben fast 11 Uhr. Ja, da hat er das gepostet, aber es gibt nichts Offizielles. Der Tweet ist unavailable.
Sehr schön.
Ah, okay, ich weiß, was kommt. Also, ich will es nicht sagen. Er hat ja damals nur seinen Hut verbrannt. Doch, jetzt ist er wieder available. Und er hat ja gesagt, wenn Rodgers kommt, dann verbrennt er seinen Hut dafür. Und jetzt will er seinen Hut vermutlich verbringen, damit er kommt, whatsoever. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein paar Heilsteine bei den Jets. Das wird auch nicht günstig. Aber schauen wir einfach mal. Gut, insgesamt, also ja, war ein wilder Ritt diese Saison. Und Tua, hoffen wir einfach, dass er gesund bleibt. Und dann schauen wir mal, was er wirklich machen kann. Und ja, gibt's noch was ihr ergänzen möchtet zu Tua?
Nee, ich denke...
Auch wenn ich Tua komplett kritisch sehe. Achso, Entschuldigung, Tobi, möchtest du zuerst?
Ich will nicht.
Auch wenn ich Tua komplett kritisch sehe, möchte ich hier nochmal betonen, ich sehe durchaus das Potenzial, das Tua hat. Die Fähigkeiten, die Tua hat. Nicht umsonst galt er lange Zeit als First Overall. Und natürlich, ohne Frage, wünsche ich mir, dass ich mich in der Bewertung von Tua komplett irre. Ich glaube, also das wünsche ich mir wirklich, dass ich komplett daneben liege. Und dann freue ich mir auch ein Loch im Bauch und laufe hier auch, was heißt laufen? Dann schreie ich hier auch im Dolphins Drive, meinetwegen, ihr wisst, was ich meine.
Ich habe den Zettel hier schon liegen, komm.
Aber das
sag irgendwas raus, was ich dir dann um die Ohren hauen könnte. Reite dich doch mal einfach in die Scheiße rein.
Das ist dann deine Spezialität.
Dich 2,5 Jahre später daran erinnern? Ja. Definitiv.
Da bin ich ja mal gespannt. Aber, ja, Tobi, gibt es noch was du sagen möchtest?
Über Tour? Nö.
Ja, aber allgemein.
Nö. Ich finde Judo toll, aber es ist was anderes.
Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, mache ich die Sache rund. Ich meine, ist ja jetzt auch eine kurze Folge gewesen.
Ja.
Haben wir jetzt noch mal fast 50 Minuten auf Tour. Aber ich denke, das war es auch wert. Und wenn ihr Sachen habt, die ihr dort noch hinzufügen wollt und sagen wollt, dann lasst uns gerne Feedback da. Wie gesagt, das funktioniert auch, glaube ich, jetzt inzwischen auf Spotify. Ich werde mir das noch mal genau anschauen, aber das werdet ihr sehen. Und ja, damit mache ich die Folge jetzt auch rund. Es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken. Es war wunderbar, mit euch das Ganze durchzustehen. Wenn ihr da draußen noch Sachen habt, Fragen habt zur Free Agency, zum Draft, whatsoever, haut sie raus. Wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das wie Olli einfach über Patreon machen. Ab 2,50 € im Monat geht das schon. Oder ansonsten einfach uns überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt und uns, ja, positive Bewertungen dalassen. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Und dann der Daumen hoch bei YouTube, den habe ich jetzt auch noch vergessen. Und dann wünsche ich euch einfach noch eine wunderbare Zeit und wir hören uns spätestens in der nächsten Woche. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.